almost heaven. Older Twitch chat, all these emotes, wondering how to spell that. Now we're older, everyone's moved on, but I remember Twitch chat from those days that are gone. Twitch emotes from long ago made you feel you're not alone. Kappa Pog Champ, keep a forehead, Bible thumb, Twitch emotes. I remember typing Dan's game, forehead swift rage, PJ salt and fail fish. Life was easy.
Excellent.
Spamming all the
headset entwirren.
TOS was nowhere, so everyone's feeling fine. Twitch emotes from long ago made you feel you're not alone. Kappa Pog Champ, keep a forehead, Bible thumb.
So, headset ist entwirrt. Oh Leute, ich muss nachher Steuererklärung fertig machen, aber ich hab keinen Bock drauf. Vielleicht mache ich's einfach morgen. Und dann wieder nicht. Ja. Ja, ich muss fertig machen. Leona Bomber 97, 16 Monate. Massive Subscriptions, dankeschön. Ist ja jetzt schon. High res GIF. So. Excellent. Nee, das ist Java Emote. Ja, Leute, Ende des Jahres, Dezember, da muss ich immer... Ich muss ja gar keine Steuererklärung im eigentlichen Sinn fertig machen. Ich muss ja nur alle meine Einnahmen und Ausgaben mal ausdrucken, was nicht schwierig ist. Einnahmen gibt's über drei verschiedene Sachen, die kann ich ausdrucken. Und Ausgaben ist, ich gehe mal meine Amazon-Bestellhistorie durch und druck's aus. Also, so schwer ist das nicht, aber es geht mir trotzdem jedes Mal immer extrem auf den Sack. Der Rest macht ja glücklicherweise der Steuerberater, aber trotzdem, ja. Es ist immer so ätzend, ey. Gibt's irgendjemand, der das gerne macht, außer Steuerberater? Und wahrscheinlich machst du nicht mal der Steuerberater gerne. Ja, nee, ich glaube, es gibt niemand, der das gerne macht, ey. Kann ich mir nicht vorstellen. Niemand macht gerne Steuer... Erklärung. Naja gut, du musst immer noch die Sachen raussuchen und eingeben und das ist ja das, was mir auf den Keks geht. Ich mach's ja gar nicht selbst. Ich mach das ja schon seit Jahren über den Steuerberater. Ich weiß, ich muss kaum was machen. Aber das Raussuchen geht mir schon immer so auf den Sack. Und dann ist immer die Frage, geht mein Drucker noch? Weil das ist ja immer noch oldschool. Man muss ja immer noch auf Papier ausdrucken, manche Sachen. Ich Boomer. Wusstet ihr, dass die Corona-Zahlen vom Gesundheitsamt über Fax oder Brief verschickt werden? Letztens irgendwo gelesen. Wir kriegen das 2020 nicht hin, das anderweitig zu kommunizieren. Wie teuer ist ein Steuerberater? Also ich bezahle ungefähr 350 Euro für beide Sachen. Das richtet sich aber auch ein bisschen. Das richtet sich aber auch ein bisschen nach dem, wie viel man da macht, ja. Also um wie viel Kohle es geht, denke ich mal, dass sich das ein bisschen danach richtet. Weiß ehrlich gesagt nicht. Aber so in dem Dreh. So 350 Euro. Wo wir gerade dabei sind, warum Nike fast keine Steuern zahlt. Mit einem Steuerberater ist man glücklicher. Ja, allein schon aus dem Grund, wenn das Finanzamt mal irgendwas wissen will, gehen die zu dem und nicht zu einem selbst. Das ist ja gerade das Gute daran. Wie gesagt, das Finanzamt wollte jetzt irgendwelche Sachen aus 2015, 2016 von mir haben, haben aber an sich einen Steuerberater gewendet, der das denen schickt, weil ganz ehrlich, ich würde doch im Leben jetzt nichts mehr von 2015, 2016 finden. Garantiert niemals. Deswegen ist gut, dass ich das über einen Steuerberater mache. Was wollen die uns jetzt sagen? 10 Gigabit Home, how to connect. Ja, einfach anschließen, oder? Das ist übrigens diesen Switch, den der hier liegen hat. Das sieht mir aus wie dieser 4-Port MikroTik 10G Switch. Den habe ich auch noch hier, den wollte ich eigentlich verlosen im Dezember. Alter, viel zu laut. How to connect, ja, dann zeig mal. What the fuck, was ist mit dem? Das aber. Jetzt kommt er mit VGA? What? Was ist jetzt los? Ah, okay. Ah, das können wir uns vielleicht trotzdem ganz interessant mal gucken. Direct Attach Module sind eh das Beste, solange es nicht weit geht. Da braucht man keine richtigen Module für, braucht keine Glasfaserkabel für, braucht keine Adapter auf AJ45 Stecker und gescheite Kabel. Einfach Direct Attach Kupfer ist das Beste, was es gibt. Für kurze Strecken ist es billig und nicht schnell. Was hat VGA jetzt damit zu tun? Das gucken wir uns gleich an. Ich scroll nochmal kurz YouTube durch, was sie uns wieder empfehlen. Ich refresh mal kurz. Aufwachen Stream, ja, exzellent. Ich habe die Cam angelassen, sehr gut. Warum empfiehlt uns das YouTube die ganze Zeit? Warum? Das haben wir uns letzten schon dreimal angeguckt. Aber YouTube ist der Meinung, Max, du musst dir unbedingt Cat Meow Saria Song öfters angucken. Ist noch zu wenig. Es hat auch nur 3,3 Millionen Views. Monte House Tour Teil 3 ist und willst du drauf reacten? Nee, es juckt mich überhaupt nicht, wie das ausschaut. So, okay, das ist im Prinzip immer die gleiche Startseite, aber nichts Interessantes drauf. Aber ich habe ja schon ein paar Sachen auf. Aber die YouTube-Empfehlungen in letzter Zeit sind schon richtig pepeger, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Manipulativer Cookie-Banner. Ist das schlimm? Spätestens seit in Kraft. Wer ist das? Ich kenne den Channel nicht, habe ich noch nie gehört. Kenne ich... überhaupt nicht. Das Funk. Ne, zum Glück nicht. man weiß ja nie, ja. Gucken wir uns mal an. Ich sehe schon, immer wenn ich mir die ganzen neuen Channels angucke, die Zukunft von YouTube-Content ist wirklich Reacten auf YouTube-Content. So richtig, oder zu aktuellen YouTube-Geschehnisse irgendwas sagen, das ist schon geil. Macht Unge noch eigentlich irgendwas anderes, außer Reacten? Und alle 3 Monate mal ein Gaming-Stream oder so? Häuser kaufen. Ah, excellent. Big Business Stonks. Ja gut, wenn ich so viel Kohle hätte, würde ich es... Nee, das stimmt nicht. Das stimmt ehrlich gesagt gar nicht, was ich gerade sage, weil... ich müsste auch endlich mal meine ganze Kohle investieren. Mache ich aber nicht, weil ich zu faul bin. Der macht's richtig. Aber wenn du so viel Kohle hast, bist du noch mehr pepeger, wenn du es nicht machst. Ja, aber der macht das nicht auf YouTube. Der macht halt was mit Aktien, ist ja schön und gut. Aber auf YouTube ist, glaube ich, nur Reaction, oder? Könnt ihr euch noch an Freiheit für Unge erinnern? Mit, wie hieß das Netzwerk damals? War das Mediakraft noch? Ach, oh, die YouTube-Zeit hier, da. Alles in MSCI World ETF rein. Easy. Zeig mal. Wir gucken uns jetzt den Stonks-Kurs an. Achtung. Chat-Empfehlung. Und wir wissen ja, auf den Chat kann man sich prinzipiell immer verlassen. Also Chat sagt, ich soll mir das hier kaufen. Easy. Solange man hier nicht... Ja gut, das ist Corona. Warum geht denn das jetzt nicht weiter runter? Sollte das jetzt nicht eigentlich nochmal abkacken? Sollte das jetzt nicht eigentlich nochmal abkacken, weil jetzt wieder Corona am Start ist? Ja gut, das ist worldwide. Was interessiert worldwide Deutschland, ja? Was ist das hier neben? Also was ist das? Beim Prozent können es ja schlecht sein vom Ausgangspunkt. Was ist das? Was sind das für Punkte? Ach, das sind die... Sind das Euro? Der Preis von irgendwie so einem Teil oder... Also, wie mein Lehrer früher gesagt hat, Zahl ohne Einheit sagt. Gut, das hat er nicht so gesagt, das hat er ein bisschen anders gesagt, aber im Prinzip hat er das so gesagt. Ja, also, weil die Sache ist, die jetzt mal hier liegt im Stream. Ich habe ungefähr, also nur mal so für das, warum ich mich da echt drum kümmern muss. Ich habe auf meinem Business-Konto noch ungefähr... Ich weiß es gar nicht genau, so irgendwie 70.000 Euro ungefähr. Und auf dem anderen habe ich 22.000 Euro. So, und ich muss den Scheiß unbedingt irgendwie investieren, weil ansonsten wird es mit der Zeit einfach weniger. Und warum sollte ich das verschenken, ja? Das ist doch total pipega. Warum soll ich das machen? Ich habe mich da jetzt die letzten 10 Jahre davor gedrückt, quasi mal mich ein bisschen mit wie lege ich das Geld an, zu beschäftigen. Krypto-ETF, euer, genau. Was macht euch der Bitcoin-Kurs so? Und ich muss mich da, ich hasse, ich hab's ja schon gesagt, ich hasse solche Stonks-Themen, ja. Aber die Sache ist, die irgendwelche mich irgendwie beraten lassen, so von irgendwelchen Leuten, die, weiß nicht, vor allem die Provision kriegen, will ich nicht. Excellent. Oh, Bitcoin-Kurs ist wieder huge. Massive. Bitcoin-Stonks. Und ich muss das unbedingt machen, weil ansonsten, wenn ich jetzt einfach nochmal 30 Jahre nichts mache oder so, dann ist das, so wird das ja immer weniger. Ich meine, klar, in reinen Zahlen nicht, es kommt ja dann was dabei, aber von dem, was ich mir verkaufen kann. Richtig dämlich. Ich frag einfach den Chat. Der Chat, der liegt bei sowas ja nie falsch. Okay, Chat. So sieht's aus. 100.000 in Intel. Easy. Na, ich glaube, das ist eines der blödesten Sachen, die man machen kann. Wirklich alles in eins stecken. Oder ich lasse mir von KLS die Basics erklären. Easy as a fuck. Dann kann nämlich, da kann nichts mehr schief gehen. How to use better Twitch TV. Einfach installieren und benutzen. Das macht dann nicht so eine Wissenschaft rum, ey. Die Leute haben echt einen Dachschaden. Okay, ich sehe, dass ich nichts sehe. So, okay, gucken wir, was YouTube-Vorschläge sind. Massive Pepega. Wir gucken uns jetzt irgendwas. Wir gucken uns mal das an. Ich kenne den Channel nicht. Lass mal gucken. Lass mal gucken hier. Mix. So, lass mal gucken, was erzählt er uns denn? Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. Ja, exzellent. Sagen sie alle, sagt Apple auch und Microsoft und überhaupt. Und eigentlich ist es den allen vollkommen egal, solange sie unser Vertrauen gewinnen und gut Wetter machen. Can you fit a whole game in a QR-Code? Das haben wir schon aus, das haben wir uns schon mal angeguckt. Okay, zeig ich mal her.
Ja, komm.
Gibt es eigentlich mittlerweile eine Browser-Extension, die einfach immer auf Akzeptieren klickt?
Spätestens seit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 müssen sich Webseiten vermehrt darum kümmern, die Einwilligung ihres Klientels einzuholen, bevor sie diese scheinbar wahllos mit Cookies beballert. Dass Seiten mittlerweile nicht mehr einfach so allerlei optionale
Cookies. Man muss ja auch dazu sagen, Cookies an sich sind überhaupt nichts Schlimmes, ne?
Setzen dürfen, ist eigentlich etwas sehr, sehr Gutes, hatte allerdings die nervige Nebenwirkung, dass mittlerweile so gut wie jeder erstmalige Seitenbesuch zunächst von einem riesigen Banner unterbrochen wird. Ich will nur einmal kurz nachlesen, wie viele Kalorien nochmal eine Badewanne-Verschlagsahne hat, muss, bevor ich diese doch eigentlich so winzige Information aber kriege, entscheiden, welche personenbezogenen Daten von mir erhoben und an Dritte weitergegeben werden dürfen.
Das ist so ein typisches Beispiel, diese Auswirkung von diesen Pop-Ups, ne? Das ist so ein typisches Beispiel von gut gemeint, aber in der Umsetzung irgendwie gefailed. Weil das ist schon. Letztendlich sorgt es auch dafür, dass sich keiner mehr damit beschäftigt, ne? Es drückt doch. Mal ganz im Ernst, liest das irgendjemand? Alter, was ist hier heute los, ey? Liest das irgendjemand noch? Du klickst doch eigentlich immer nur auf eine Sache, immer das Gleiche. Du kannst ab und zu mal die Cookies leeren und dann bist du wieder genauso wie vorher. Ja, mich jucken Cookies überhaupt nicht. Es geht mir voll am Arsch vorbei. Im Zweifelsfall, wenn es irgendwelche Sachen gibt, wo ich nicht wiedererkannt werden will, zumindest über Cookies und solche Sachen, mache ich Inkognito-Mode an, den ich ja auch nicht wirklich inkognito macht. Oder sollte man besser sagen, Inkognito. Ha, lull.
Die allermeisten Cookie-Banner nicht gerade einfach, schnell und effektiv zu widersprechen. Im Gegenteil, sie scheinen sich gegenseitig immer weiter in Sachen Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit zu unterbieten. Und das nervt mich. Sicher nicht nur mich, habe ich mir gedacht, also habe ich versucht, mir einen Überblick über die Methoden manipulativer Interfaces von Cookie-Bannern und deren Effektivität zu verschaffen.
Okay, dann zeige ich mal her. Gute Frage, Fips.
Müssen wir erst einmal feststellen, welche Kriterien ein Cookie-Banner überhaupt erfüllen muss, um DSGVO-konform zu sein.
Oh, Big Stongs.
Ist der Reiz an manipulativer Kommunikation ja nichts Gesetzeswidriges zu tun und die Kundschaft trotzdem zur Einwilligung optionaler Cookies zu bringen. Das wichtigste Kriterium ist hierbei, dass Cookies, die für die Funktionalität der Webseite nicht notwendig sind, also solche, die zählen, wie oft man bereits die Amazon-Seite der PlayStation 5 aktualisiert hat, nur dann aktiv sein dürfen, wenn man selbst eingewilligt hat, dass diese eingesetzt werden dürfen.
Aha.
Die DSGVO setzt also ein sogenanntes Opt-in-Verfahren voraus. Ein ganz gutes Beispiel hierfür ist der Fall von Planet 49, einer Gewinnspielseite, die auch vorher nicht gerade durch ihre Seriosität aufgefallen ist.
Der Name
ist.
Schon!
Wir waren bei den
Warum eigentlich nicht Planet 69?
Der Cookie-Abfrage bereits alle optionalen Cookies angekreuzt, sodass der Nutzer jedes dieser Häkchen wieder wegklicken musste, um schlussendlich allen optionalen Cookies widersprechen zu können.
Ah, yes.
Kein Opt-in, sondern ein Opt-out-Verfahren und damit eine Verletzung der DSGVO, wie später der Bundes- und der Europäische Gerichtshof bestätigte. Grundlegend lässt sich also sagen, wir als potenzielle Gäste einer Seite müssen uns für Cookies entscheiden, damit diese eingesetzt werden dürfen. Diese Spielregeln mögen zwar gelten, aber das muss natürlich noch lange nicht heißen, dass man nicht auf Biegen und Brechen versucht, trotzdem so viele wie möglich dazu zu bringen, schnell allem zuzustimmen. Und hier kommen wir in den Bereich des sogenannten Nudgings. Nudging ist ein Oberbegriff für Taktiken, die genutzt werden, wenn Menschen eine eigene Entscheidung treffen sollen, man ihnen aber eine Möglichkeit attraktiver machen
Nudging.
Will als die anderen. Das kann in wirklich
verstehe. Wisst ihr, was auch Nudging ist? Jetzt weiß ich, wie das Wort heißt. Wisst ihr, was auch Nudging ist? Wenn man sich einen Server bei 1 und 1 kaufen will, jetzt mal unabhängig davon, warum man das Ganze machen sollte, ja, aber ich sage, und man geht jetzt hier auf, wo ist denn Hosting? Virtual Server Hosting. Tarif. Dann geht man auf den Server für 1 Euro im Monat und jetzt wird genudged gleich. Hallo? So, 12 Monate kosten 1 Euro im Monat. Ein Monat kostet 1 Euro, aber 10 Euro Einrichtungsgebühr. Also man hat die Auswahl, 11 Euro für einen Monat oder 12 Euro für 12 Monate. Da ist ja wohl ganz klar, was da probiert wird. Schon gesehen, dass es ein Overwatch-Turnier in Korea gerade ist. Nee, ich verfolge das gar nicht mehr.
Welchen Disziplinen geschehen durch Betonung, Wortwahl, Belohnung, Musik oder Aufwand und Design. Die Gestaltung von manipulativen Benutzeroberflächen, die Menschen zu einer bestimmten Entscheidung drängen sollen, ist in den letzten Jahren zu einer Art eigenen Kunstform geworden, die sich Dark Patterns nennt.
Oh.
Ein gutes Beispiel dafür sind die in Programminstallationen versteckten optionalen
Was soll das hier? Warum wird das Dark Patterns genannt? Ich muss jetzt empört sein. So geht's aber nicht.
Yahoo,
Abmahnung ist raus.
Bing als Standardsuchmaschine. Man klickt sich Seite für Seite im Setup weiter und muss plötzlich höllisch aufpassen, dass man nicht einfach immer auf dieselbe Stelle klickt, denn auf einmal sind die Knöpfe weiter und
Wer hat auch schon mal aus Versehen die Ask.com Toolbar installiert oder irgendwie so ein Blödsinn?
Springen vertauscht. In Bezug auf Cookie-Banner fällt dabei zunächst das häufige visuelle Ungleichgewicht zwischen alle akzeptieren und alle ablehnen auf. Wer, wie ich, schnell eine alltägliche Zahl nachschauen will und jetzt wirklich gar keine Lust hat, sich jetzt noch ein Textfeld durchzulesen, was sich plötzlich in den Vordergrund gestellt hat, der klickt wahrscheinlich einfach schnell den großen, meist auch farblich hervorgehobenen Knopf.
Ja, klar.
Das ist das gängigste und wahrscheinlich auch selbstverständlichste Beispiel manipulativer Kommunikation in Cookie-Bannern. Die nächste Stufe fällt dabei meist gar nicht auf, weil sie schon fast als normal angesehen wird, aber Cookie-Banner sollten nicht beantwortet werden müssen. Es gibt genug Beispiele von Cookie-Bannern, die sich irgendwo abseits des eigentlichen Seiteninhalts auftun und die Bedienbarkeit der Seite nicht unterbrechen.
Das wäre natürlich gut.
Aber eine in HTML gegossene Gefahrenbremsung sorgt natürlich für Aufmerksamkeit und den Drang.
Ja, die Sache ist aber auch die, ich glaube, das liegt auch noch woanders dran, dass das viele Seiten bevorzugen. Die wollen quasi auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass sie... Ne, weil ansonsten muss man das ja bei der Webseitenprogrammierung auch noch beachten. Hat der User zugestimmt? Hat der User abgelehnt? Oder hat der User vielleicht noch gar nichts gemacht? Das heißt, da muss man immer drei Fälle abfackeln, je nachdem, was man machen will. Deswegen ist es rein aus Entwicklungssicht natürlich viel einfacher. Man fragt von Anfang an und weiß, okay, auf jeder weiteren Seite, wo der User hingeht, ist auf jeden Fall die Frage geklärt und ich weiß, was ich machen muss.
Um gesuchten Inhalt zu kommen. Diese Kombination kann man dann auch noch mit einer geschickten Formulierung servieren. Statt auf den großen, auffälligen Button einfach alle akzeptieren zu schreiben, verwenden andere Seiten viel lieber die Formulierung weiter mit empfohlenen was den Anschein eines Kompromisses erweckt und auch noch
sehr erwähnt, gute, dass
es danach
sehr gute
zurück
Idee.
Zum Inhalt geht und die Unterbrechung vorbei ist. Wem das noch nicht reicht, der kann den Aufwand zum Ablehnen von Cookies natürlich noch gehörig anschrauben. Statt den Knopf für alle ablehnen direkt neben den Knopf für alle akzeptieren zu legen, wird er sehr häufig auf eine zweite Seite gelegt, auf die man nur kommt, wenn man
mit
eine winzige
Settings.
Schaltfläche namens weitere Optionen anklickt, die oft in derselben visuellen Gewichtung vorliegt wie das Impressum oder die Datenschutzerklärung der Seite. Hier sollten dann alle Häkchen für optionale Cookies automatisch abgewählt sein, Seiten wie Twitch machen das aber trotzdem nicht. Ist man mit seiner
Anzeige
zufrieden, kann man hier dann letztendlich die Einstellung speichern und endlich fortfahren. Aber halt, da habt ihr die Rechnung ohne die FAZ gemacht, denn da und auch bei der Welt und vielen anderen Seiten ist der Knopf, der visuell darauf hindeutet, hier alle Änderungen zu bestätigen und fortfahren zu können, meist wieder der Alle-Akzeptieren-Knopf, der alle eben vorgenommenen Einstellungen ignoriert und stattdessen jegliche optionalen Cookies nutzt. Stattdessen ist links daneben leicht...
Dazu kann man echt nur noch sagen...
You got your baby.
Alternativ kann man auch einfach alle Cookies immer akzeptieren und regelmäßig löschen. Oder eventuell, je nachdem wie hart man drauf ist, direkt löschen, nach Browser-Sitzung schließen oder Tab schließen oder was auch immer.
Ausgegraut, mit schüchternem Blick gen Boden, der Knopf, um die eben vorgenommene Auswahl tatsächlich auch zu speichern. Und die Effektivität dieser persuasiven Designs hat eine Studie im Januar 2020 untersucht, indem sie die Top 10.000 Seiten des Vereinigten Königreichs unter die Lupe genommen und unterschiedlich manipulative Designs Testpersonen vorgesetzt hat. Hier hat das Verlagern der Ablehnfunktion auf eine zweite Seite dazu geführt, dass ca. 23...
Wisst ihr eigentlich, jetzt mal ernsthaft, ohne Mist, wie aufwendig so ein Video ist? Sieht nicht aufwendig aus... Aber wenn das nur einer macht, bist du Stunden, Tage eventuell damit beschäftigt. Tage. Ja? Allein schon die ganzen Einblendungen, Overlays, naja, sind ja nicht wirklich krasse Animationen, aber das ist nicht easy, ja. Das sieht so aus wie mal in 2-3 Stunden zusammengeklickt. Nee.
Mehr allen Cookies zugestimmt haben. Wenn ein Cookie-Banner mehrere Seiten genutzt hat, haben nur knapp 7% der Interaktionen auf der zweiten Seite stattgefunden. Und laut dieser Studie zeigen nur 12,6% der untersuchten Webseiten akzeptieren und ablehnen überhaupt auf derselben Seite. Es wäre ziemlich naiv zu glauben, diese Situation würde sich einfach so bessern. Schließlich liegt es im Interesse der Seiten, so viele Tracking-Cookies wie möglich zu platzieren. Es liegt also mal wieder an uns als User, den Aufwand zu betreiben, unsere Daten zu schützen.
Gut, Das ist ja immer so. Wo wir wieder beim Thema sind, du kannst dich einfach nicht drauf verlassen, dass jemand anderes was für dich macht. Geht einfach nicht. Das habe ich schon so oft im Stream gesagt. Und das ist da wieder genau das Gleiche. Ja? Also du musst dich drum kümmern. Und sei es nur, dass du einen Browser-Add-on installierst, die richtigen Settings in deinem Browser machst oder was auch immer. Du musst letztendlich selber gucken.
Die uns dabei tagtäglich Seite für Seite in den Weg gelegt werden, zu wissen und sie gekonnt überspringen zu können. Manipulatives Design wird aufschließen, uns überholen und erneut austricksen. Mit einem
ist letztendlich wie Season Pass, dann wieder kein Season Pass, dann Microtransactions, dann keine Microtransactions, jetzt nennen wir es wieder anders. Letztendlich geht es immer nur darum, die Leute auszutricksen. Und warum? Weil Stonks.
Gemacht ist es nicht getan. Das alles ist nur temporär und früher oder später findet man sich in einer Situation wieder, in der man unterliegt. Wie bei einer Badewanne voll Schlagsahne.
Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht über eine Badewanne voll Schlagsahne, wenn ich ehrlich bin. Ihr schon mal? Aber sollte man vielleicht mal machen. Flirtbots auf Instagram. Tja, alles nur für die Stonks. Alles nur für die Stonks. Jetzt, wo ich den Typ sehe. Was ist eigentlich aus CSU geworden? CSU? Wo ist dieser? Wo gibt's das noch? CSU? Ich will das nicht gucken, Leute. Macht euch keine. Also seid nicht geschockt. Ich will nur gucken, ob es das noch gibt. Okay, das gibt's noch. Es guckt halt keiner mehr, aber das gibt's noch. Guck mal, am Anfang haben das total viele geguckt und mittlerweile juckt's keine Sau mehr. Lul. Die haben sich nicht gelöscht. Nein, nein, die sind noch da. Aber nicht sonderlich bedeutend, wie es aussieht. Okay, was können wir uns sonst nochmal angucken? Also, ich will nur mal kurz hier durchgehen. Was wollte der uns sagen mit Netzwerkkabeln? Ich glaube, das ist nicht so interessant. Also, ich meine, es gibt im Prinzip vier verschiedene Arten, wie man, also grundsätzliche Arten, wie man 10 Gigabit Netzwerk anschließen kann. Die Oldschool-Variante über ganz normale Kupferkabel, wenn man denn einen Router hat oder einen Switch hat, besser gesagt einen Switch hat, der AJ45 Ports mit 10G hat. Das ist die einfachste Variante. So, als nächstes über solche Module und Glasfaserkabel. Dann gibt es solche Module auch als Adapter, das auf AJ45 Stecker. Und das letzte und einfachste ist Kupfer Direct Attach. Fertig. Mal gucken, ob er das noch zeigt. Das sind Kabels, genau. Das ist Kupfer Direct Attach. Das ist das Beste, was es gibt, wenn man kurze Strecken 10 Gigabit machen will, weil das ist billig und du brauchst keine Module, was es noch billiger macht. Ja, so in irgendein Direct Attach Cable kostet nichts. Ja, das muss ja nicht übertreiben. Das ist viel zu teuer. Die kriegst du teilweise für 40 Euro oder so. Ja, ist viel, viel zu teuer. Ja, die Preise kannst du ja, es ist lull weh. Ja. Ja, also es geht schon eher in die Richtung 40, 50 Euro. Gut, 2 Meter. Ich glaube, mehr als 5 Meter geht damit aber nicht. Maximal, ich glaube maximal 5 Meter. Eher 2. So. Das war's. Also Video zusammengefasst in 30 Sekunden. Ach ja, und wer einen Switch hat, hier, das ist den habe ich auch hier liegen. Wer einen Switch hat, der nur SFP Plus Ports besitzt, da gibt es von MikroTik recht günstige SFP Plus auf AJ45 Module. So war's da, zumindest waren die mal günstig, da habe ich mir 3 Stück gekauft damals. Ja. Übrigens, der nicht, das ist nur SFP, SFP, die gab es mal für ein paar 30 Euro, was ist denn hier los, warum ist das so teuer mittlerweile? Ja. Also musst du überlegen, da bezahlt man pro Port nochmal 40 Euro obendrauf. Das stimmt, das ist generell ein Problem, dass dass viele Switches, was Module angeht, ziemlich zu picky sind. Zum Beispiel, ich habe ja das Ding hier als Switch. Ich habe dieses Teil hier als 10G-Switch. Und die hatten am Anfang richtige Firmware-Probleme. Dass die haben am Anfang noch nicht mal ihre eigenen Module richtig erkannt. Muss man sich mal vorstellen. Das musst du erstmal auf die Reihe kriegen, ja. So, aber mittlerweile funktioniert es eigentlich ganz gut. Und witzigerweise muss ich sagen, bei dem MikroTik-Switch, bei diesem 10, ich weiß nicht, der mit 4 Ports. Ja, der da, genau. Bei denen hatte ich bisher noch keine Modulprobleme, aber den verwende ich auch nicht. Den habe ich nur zum Ausprobieren da. Ja. Und mit Direct Attach Kabel überlege ich gerade, bisher hat das alles funktioniert. Ich habe eine wilde Mischung da. Ich habe nämlich immer die billigsten gekauft, die es gab. Ich habe, glaube ich, ich habe ein paar gebrauchte Cisco Direct Attach Kabel, ein paar gebrauchte HP Direct Attach Kabel, irgendwelche No-Name Direct Attach Kabel, die haben bisher alle funktioniert. Aber ja, generell sind die bei Modulen immer ziemlich wählerisch, die Switchen. Aber ich habe das Gefühl, es wird besser. Da lohnt sich Firmware-Update tatsächlich mal bei Switchen. Ja. Der ist übrigens eh echt gut, ne? Wenn ihr den 10 Gigabit Switch, wie gesagt, ich müsste langsam Geld dafür bekommen, wie oft ich MikroTik Sachen empfehle. Aber wenn ihr einen 10 Gigabit Switch für daheim sucht, der ist wirklich gut. Kostet um die 100 Euro und ihr bekommt 4 10 Gigabit Ports und einen 1 Gigabit Port. Was echt gut ist. Es gibt keinen vergleichbaren Switch preis-leistungsmäßig, der das bietet, was das Ding hat. Dazu kommt noch, der hat sogar duale Netzteile und ist lüfterlos. Also sprich, der ist auch noch leise. Das in Kombination ist echt selten, ne? Also das, ich zeig's euch mal von hinten. Also, ihr wisst schon. Man sieht, dass man 2 Netzteile anschließen kann. Also das ist wirklich selten in dieser Kategorie, ja? Doppelte Netzteile. Ganz ehrlich, wahrscheinlich würde ich sogar nur eins anschließen, weil dass das Ding failt, naja. Aber gut, auf der anderen Seite, ihr wisst ja, was als erstes gefällt, oder weiß gar nicht, ob ihr das noch wisst. Ich hab's ja gezeigt. So, also hier, nur mal kurz zu meinem Rack. So, Leute, wisst ihr, was davon kaputt gegangen ist als allererstes? Hier sieht man's besser. So, wisst ihr, was davon als erstes kaputt gegangen ist? Also, wir hätten hier die Auswahl. Der Server, der Switch, irgendwelche Panels, der andere Switch, irgendwelche Dinger. Die USV. Ohne Scheiß, die USV. Das Ding, was dafür sorgen soll, dass es keine oder weniger Ausfälle gibt, die ist zuerst kaputt gegangen. Dabei ist das gar keine Ultra-Crap-No-Name-USV. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob einfach nur die Batterien komplett RIP sind oder sonst was. Ich betreibe das jetzt einfach ohne USV gerade. Gibt es von Mikrotik einen guten Desktop-Switch mit ca. 10 Ports? Ja, 50 verschiedene. Die haben wirklich massig, du musst die einfach mal durchgucken. Also der beste, also wenn man ein Arbeitszimmer hat, man möchte sowohl 10G als auch 1G verwenden und hat halt recht viele Geräte. Der beste Switch ist der hier. Also der hat ja dann eindeutig zu wenig Ports. Ich meine, man kann natürlich den nehmen und noch was anderes dran anschließen. Der beste Switch war das, genau, einmal der und dann gibt es noch welche mit 4 Ports. Aber preis-leistungsmäßig ist das Ding für so ein Arbeitszimmer unschlagbar. Das Ding ist wirklich poggers. Man bekommt 2 10 Gigabit Ports und ich glaube 24 oder was sind denn das, 8, 16, ja 24 und man bekommt 24 Gigabit Ports. Für 140 Euro. Also mal ganz im Ernst. Da kannst du dich wirklich nicht beschweren für. So. Die gleiche Variante gibt es auch noch als Router-Ausführung mit Router OS. Aber es ist die gleiche Hardware. Das lohnt sich meiner Meinung nach nur bedingt. Es gibt noch hier einen CRS-3-2. Den gibt es auch noch. Der kostet mal 40 Euro mehr. Der Unterschied... Moment. Ah, guck mal, das ist der neue. Das ist der neue. Aha. Was ist da jetzt der Unterschied? 2S und das ist plus in, plus RM. Was ist RM? Remote Management? Ne, was ist RM und was ist in? Was ist der Unterschied dazwischen? Ich bin bei der Mikrotik-Bezeichnung manchmal ein bisschen lost. Rack Mount. Genau. Genau, also die Dinger sind wirklich gut, wenn ihr euch mal anguckt. Guck mal, für 100... Alter. Ich meine mal ernsthaft. Guck mal, das ist quasi... Also okay, es ist doof zu sagen, es ist geschenkt für 105 Euro, ja? Aber 105 Euro für einen Switch, kommt mir vor wie beim Shopping-Kanal gerade. 105 Euro für einen 24-Port Gigabit und 2-Port 10G, das ist wirklich ein super Preis. Da kann man sich null beschweren. So, und dann gibt es noch die Router-Variante davon. Ist die gleiche Hardware, lohnt sich meiner Meinung nach nur bedingt. Man hat zwar mehr Optionen, man hat zwar komplettes Router-OS drauf und kann damit mehr Sachen machen als mit dem anderen Switch, aber... Ja, sowohl CPU-mäßig als auch intern von der Anbindung ist das nicht unbedingt als Router so gedacht, ja. Gucken, ob da immer noch die gleiche Hardware drin ist, 800 MHz CPU. Steht gar nicht dabei, was da für eine CPU drin ist. Interessiert nicht. Aber ist wahrscheinlich immer noch das gleiche. Tja, das ist nice. Wozu braucht man 24 Ports im Heimbereich? Besser Ports haben, als Ports brauchen. Ich meine, wenn du guckst, was du hier am Start hast, warte mal, übelst husten, was ist hier los? Also ich meine, ich habe hier zwei Rechner stehen, ich habe 1, 2, 3 Konsolen stehen, so, ich habe einen Drucker stehen, ich habe noch hier ein paar Raspberry sonst wie zum Testen und alles mögliche. Also 10 Ports brauche ich vorneweg. Hier im Arbeitszimmer. So, gut. Da ist die Hälfte schon mal fast zu. ohne hinten den Serverraum dabei. Also die Hälfte ist schon mal fast voll. Also Hälfte Ports haben ist doch gut. Und mal ganz davon abgesehen, du bezahlst ja davon nicht mehr. Du findest keinen Switch, der, sagen wir mal, das gleiche hat, aber mit nur 12 Ports und dafür die Hälfte kostet. Also nimmt man doch die 24 Port mit und hat nach oben offen. Ja. Man bezahlt ja noch nicht mal großartig was, ja? Also wozu? Warum? Warum sparen an den Ports irgendwie? Die haben bei Mikrotik auch kleinere, aber das lohnt sich meiner Meinung nach. Ich meine, 100 Euro für so einen Switch, 24 Gigabit und einen 10... Also was überlegt man da noch lang, ja? Ich sollte mir mal Mikrotik Amazon-Links generieren lassen. Ja, unbedingt, ja. Guck mal. Bei Amazon kostet er einfach 70 Euro mehr. Ah, nee, das hat CRS. Okay. Bei Amazon kostet der ganze Kram mehr. Aber es ist halt Amazon. Okay, also. Das gucken wir uns jetzt an. Die besten Singleboard-Computer auf 2020. Auf 2020. Alles klar. Warum Nike fast keine Steuern bezahlt? Der Intel Dishwasher. Oh ja, den muss ich mir jetzt angucken. Der ist exzellent. Also das ist fake, by the way. Ne? Gibt ja Leute, die nehmen das immer für voll.
Dishwashing Technology. The Intel Pentium 410 700 MF32 Core Dishwasher using the Intel 700 Series Chipset with Intel Hyper-Threading Technology and Thermal Velocity Boost.
Ist das ein PCI? Sehe ich das richtig? Ist da ein PCI-Slot drin?
Enabled.
Und IDE? Okay, wisst ihr, woran das liegt? Ne, das sind SATA-Ports. Das liegt daran, weil der Typ für seine komische Animationssoftware sich irgendwo ein kostenloses Mainboard-Model runtergeladen hat und das hat halt noch einen PCI-Slot gehabt.
Boost enabled. Starting at $4,999,
yes. Ein Schnapper.
The Intel High Performance Dishwasher will revolutionize the dishwashing process. Let's take a closer look. All Intel Dishwasher units feature an updated platform controller hub with CNVIO2 controller and includes Wi-Fi 6 and external AX201 CRF module support. Dishwashers can be configured to include up to
old school CPUs with pins.
32 core processors with onboard Intel Iris 655 integrated GPU technology with clock speed.
Der heizt wahrscheinlich mit der CPU.
5.3 GHz. The Intel dishwasher offers a high performance multi-threaded dishwashing experience that supports the latest cutting edge DDR4-2933 RAM technologies. Attach the optional heatsink and cooling
fan
for improved heat dissipation.
Das ist so. Es ist so bescheuert, aber es ist schon was Wahres dran. Intel, also Pentium 4s, sind übelst heiß geworden.
Patient during resource-intensive dishwashing loads to maintain thermal efficiency. And overclock your dishwasher with Intel Extreme Tuning Utility to maximize performance for the heaviest of dishwashing
loads. Übertanken kann man auch noch. Exquisite.
Each unit uses Intel's 14-nanometer technology.
What is happening?
Second-generation Tri-Gate transistors to deliver industry-leading performance and power with the new Skylake.
Alter!
Dishwashing technology will transform the dishwashing industry. Intel, washing the dishes today for a better tomorrow.
Das ist Schwachsinn, Alter. Okay, was gucken wir da? Was? Das 0 Euro Budget Free NAS. Okay, ist das wieder ein Video in die Richtung, wo wir schon mal was geguckt haben? So nach dem Motto 0 Euro, aber 200 Euro Fahrtkosten? Ist das wieder sowas? Gucken. Kennst du schon Nvidia Bread? High-Quality Brot? Nee, kenne ich nicht.
Hey und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von mir. Ich beschäftige mich heute einmal und ich hoffe das letzte Mal mit dem zweiten 0-Euro-PC und versuche da auf dem Ding ein FreeNAS-System aufzusetzen, nachdem das so bei der täglichen Nutzbarkeit in Richtung Windows und Linux nicht ganz so toll funktioniert hat.
Ach so, ich dachte, er baut es jetzt zusammen. Ach nee, jetzt kommt er.
Linke ich hier oben, damit man ungefähr sieht, was da für Teile drin verbaut sind. Ich werde darauf jetzt nicht nochmal genau eingehen. Möchte allerdings, dass ihr Bescheid wisst, was da drin verbaut ist und wie ich da dran gekommen bin. Also, ich habe die Sachen abgeholt, die gab es bei eBay Kleinanzeigen.
Ja, das war ein Video, kann ich mich doch dran erinnern. Das war ein Video, 0 Euro PC, aber 200 Euro Fahrtkosten. Denken.
Und das Gute ist eigentlich, und was das jetzt auch so richtig möglich macht, ist eigentlich, dass ich insgesamt 4 Festplatten angesammelt habe und wir deswegen dann auch ein paar Daten speichern können.
Ganze 4 Festplatten?
Wir schauen mal.
Gut, wenn es 10 Terabyte Festplatten sind, ist ordentlich, aber ich vermute mal eher nicht. Angesammelt bedeutet, es ist wahrscheinlich so eine Mischung aus 500 GB bis 2 Terabyte oder so.
Oh, ich kann das Ding eigentlich nicht mehr sehen, also...
Es sieht schon räudig aus, ja. Es sieht schon räudig aus, das Ding.
Ich finde das Ding so hässlich.
Und, ja. Naja. Vor allem der Lüfter da unten drin. The fuck? Wofür ist der Lüfter? Ist der, weil die Grafikkarte sonst abkackt oder wie?
Das machen wir heute. Ich versuche hiermit so eine Art FreeNAS-System aufzubauen. Ich habe damit schon mal rumgespielt und dann...
Und was hängt denn da? Ist das irgendein SATA-Kabel oder was hängt da rum?
Das feststellen können. Dass man auf der Festplatte oder auf dem USB-Stick, wo man FreeNAS installieren möchte, keine Daten drauf speichern
das
kann,
stimmt.
auf die man dann später
das über stimmt.
das Netzwerk zugreifen kann. Wer gar nicht weiß, was FreeNAS an sich ist,
aber FreeNAS,
da hast du quasi
Network. FreeNAS, ich habe FreeNAS eine Weile verwendet, ich habe da kein Erfmal drauf gehabt.
Attached Storage, das heißt.
Ich mache jetzt den absoluten Easy-Mode aktuell bei mir gerade. Einfach eine 12T-Platte, XFS drauf, Samba-Server, fertig. Also auf einer Kiste, die sonst noch ein paar andere Sachen macht und das war's. Einmal in der Nacht, Airsync, Backup, fertig.
Dateiserver, das heißt, wenn das Ding irgendwo läuft, irgendwo in eurem LAN zu Hause, dann könnt ihr von einem anderen PC drauf zugreifen.
So. Excellent.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut im Video, welche
Festplatten... Da kommen jetzt, ey, wisst ihr was? Wenn du solche Videos, FreeNAS, auf Reddit postest, ne? Da sind die ganzen FreeNAS-Experten übelst getriggert, so nach dem Motto, was, du verwendest kein ECC-RAM, Anzeige ist raus, ohne ECC-RAM hier, das ist ja fast schon kriminell, ohne ECC-RAM. Dann kommen die nächsten Leute an, du hast viel zu wenig RAM, du brauchst mindestens 1 Gigabyte pro Terabyte Speicher, oder was, irgendwie sowas, oder 2 Gigabyte pro Terabyte Speicherplatz, oder irgendwie sowas, was sie immer empfehlen. Viel zu wenig RAM, kannst du nicht machen. Ich sage euch, dass vor allem das offizielle FreeNAS-Forum ist ein, wie sagt man da so schön, ist Circle Jerk, keine Ahnung, ein Kreisgewichse ohne Ende. Das FreeNAS-Forum ist so ein massive PPGA-Ort, das ist echt der Wahnsinn. Dabei stimmt das ja noch nicht mal. Das trifft höchstens zu, was die Leute da immer erzählen, das trifft höchstens zu unter Bedingungen, wenn du so ein Ding in einem Büro verwenden willst, wo wirklich ordentlich I.O. ist oder für eine Abteilung als Netzwerk-Storage oder sowas. Okay, dann lasse ich mir das gefallen. Aber für den Heimbereich, es ist ja nicht so, als wird ZFS ohne ECC-RAM unsicherer als ein normales Filesystem. Ergibt überhaupt keinen Sinn. ZFS hat ja die ganzen Checksum-Geschichten und sonstige Sachen zusätzlich zu einem normalen Filesystem, hat es ja dann auch schon. Die einzige Sache, die dir halt passieren kann, ist, dass wenn dein RAM kaputt ist und ZFS dort irgendwelche Checks durchführt, die dann fehlschlagen, obwohl sie nicht fehlschlagen sollten, oder funktionieren, obwohl sie nicht funktionieren sollten, also sprich, dass ZFS Fehler nicht erkennt, die es mit ECC-RAM erkennen könnte. Das ist ja das Einzige, das macht es nicht schlechter. Ein anderes Filesystem kriegt das erst gar nicht mit, hat erst gar nicht die Chance, das mitzubekommen. Also, es ist, also ganz ehrlich, das offizielle FreeNAS-Forum ist wirklich PPGA-Place. So, gucken wir mal weiter.
Gewesen sind. Es gibt ja einmal das Ding und dann noch
das laut genug. Fetten
Bomber dort.
Ja, ne?
Und ja, da gab es
jetzt hier Exquisite Oldschool Festplatten, wenn ich mir das, da fehlt bloß noch was mit IDE.
Platten zu und ich kann mir vorstellen, so beim zweiten Teil habe ich ja das riesige Gehäuse gekriegt und damit auch ein paar Sachen ausprobiert. Da bin ich sehr zuversichtlich, da läuft FreeNAS drauf.
Ja, Kuban. Terabyte SSD kann man sich immer machen. Es gibt prinzipiell nur eine Sache. Man kann nicht genug SSDs haben. Man kann immer nur mehr SSDs. SSDs lohnen sich immer.
Genauso wie die Festplatten hier. Die
und im Zweifelsfall macht man aus alten SSDs mit einem Adapter USB-Sticks.
Ich habe 4 Festplatten gekriegt und ich werde jetzt die kleinste hier von denen nehmen. nämlich diese hier. Dort
sagenhafte.
Installieren.
Wie viel?
Haben wir genug SATA-Anschlüsse? Ja, haben wir, okay. Ist ja eher so ein billig Mainboard.
Wie viel ist drauf?
Wir versuchen, die beiden Platten als Speicher zu verwenden.
Ja, exakt.
Ich habe einmal mit FreeNAS gearbeitet, also einmal ein Setup.
Das Problem
gemacht,
ist nur, wenn du die Platten hier hast und die eine ist 1T und die andere 2T, dann wird das so mit einem ZFS Mirror nix. Also doch, du kannst die mirroren, aber das zählt nur die kleinere. Und bei ZFS hast du ja auch prinzipiell das Problem, dass du die Sachen nicht nachträglich erweitern kannst. Du kannst nur einen zweiten Mirror oder sowas machen. Oder du kannst die Sachen replacen, wenn einer kaputt ist. Aber quasi so on the fly erweitern ist da nicht. Da hat sich aber in den letzten 2 Jahren extrem viel getan, was ZFS angeht. Es ist möglich, dass das outdated ist, was ich erzähle, und das mittlerweile geht. Gibt es auch Probleme bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten? Ja, in der Regel kann man immer sagen, das Langsamere gilt. In der Regel. Also in der Regel kann man sagen, die langsameren Sachen und die kleineren Sachen sind immer die gelten. Also sprich, hast du eine 1 Terabyte lahme Festplatte mit einer 2 Terabyte superschnellen SSD zusammen, dann ist die SSD nur noch 1 Terabyte und wenn dir es gesynkt schreibt, ist es im Prinzip dann, die SSD bringt dir nichts. Also im Prinzip kann man eigentlich so unterm Strich immer sagen, es zählt immer das Langsamere. Das heißt, es ist ziemlich sinnlos, was Ultraschnelles und was ziemlich Langsames zu kombinieren. Zumindest in einem Mirror, ja.
Muss sich natürlich erst herausfinden, ja, okay, da muss eine zweite Festplatte rein, sonst
kann man auf
die Daten nicht zugreifen. Was wir jetzt brauchen, ist ein bootbarer USB-Stick. Ja.
Hätte man noch Festplatte. Ein paar. Siehste, ich sag's immer wieder: USB auf SATA-Adapter, easy SSD und davon booten. Ich hab hier zwei alte 2 Terabyte 32G SSDs liegen. Die verwende ich mittlerweile als USB-Sticks und das sind die besten USB-Sticks, die es gibt. Warum deine Maus in Battlefield 3 funktioniert, das kann ich dir nicht sagen.
Bei sowas, wohl weiß ich gar nicht, ob das so super funktioniert. Wir werden es ja gleich sehen. Ich lade mir mal eben die ISO-Datei runter und dann versuchen wir es hier nochmal mit Ventoy. Das ist ja so ein Multi-Boot-System, das heißt...
Chat, Hand aufs Herz. Wer hatte auch schon so einen USB-Stick? Ich tippe mal auf jeder. Diese USB-Sticks, die hatte jeder schon mal. Es gibt keinen, der nicht was. Was ist das hier? Was da in der Steckdose? Was ist denn das? Sieht aus wie ein Schraubendrehergriff, der. Was auch immer das ist. Was ist das da in der Steckdose? Die sacken richtig hart, ja. Ja, die sind mega scheiße. Ja.
Das heißt, hier kann sie dann die ISO-Dateien draufpacken und dann sollte das funktionieren. Jetzt frage ich mich aber, ob der PC nach dem langen, der wurde ein bisschen bewegt, aber der stand sonst nur rum, wurde nicht benutzt, ob wir hier überhaupt ein Bild kriegen, ob wir damit arbeiten können.
Oh, VGA!
Mal, wir können dann auch endlich diese wirklich sehr, sehr hässliche, sehr, sehr schlechte Grafikkarte endlich mal ausbauen. Radeon X300 SE.
Oh,
das Ding kann gar nichts. So.
Es reicht zum Booten. Ist genug dafür.
Gehst du nicht an. Falls es jetzt dazu kommt, so wie ich es hier vermute, dass der PC zwar angeht, aber kein Bild macht und auch nicht hochfährt, habe ich ein Video erstellt. Verlinke ich hier oben. Heißt Hilfe, mein PC macht kein Bild. Dort habe ich eine Art Leitfaden eingebaut, wo man anfangen kann zu suchen, wenn der PC nicht funktioniert. Meistens ist es der Arbeitsspeicher oder irgendein Kontaktproblem, Arbeitsspeicher oder Grafikkarte.
Wenn der PC kein Bild macht, einfach neuen PC kaufen. Ganz einfach.
Hier ist echt nix. Und ich
erinnere mich. Und das Ganze wiederholt man so lange, bis der PC Bild macht.
Über diesen Lüfter hier reingesetzt, weil ich dann gehofft habe, dass vielleicht grafiktechnisch irgendwie ein klitzekleines bisschen mehr möglich ist, weil die Grafikkarte wohl schon echt heiß wurde. Ja, siehst du, die Grafikkarte ist das Problem, beziehungsweise der Slot. Es läuft ja auf jeden Fall so, dass man hier seine ISO-Dateien hat, die sich irgendwo auf dem USB-Stick befinden und da sagen wir, hier Harrens Boot-CD hätte ich jetzt gerne.
Richtig oldschool VGA, ja.
Es wird sich da vielleicht auch empfehlen, einen schnellen USB-Stick zu verwenden.
Es geht. Die FreeNAS-Installation geht, sage ich.
Irgendwas angeboten, irgendwie so ein Gehäuse mit einer vorkonfigurierten Software und Aufklebern für mich und sowas und Irgendwie fällt mir das jetzt gerade erst wieder ein, ist aber auch schon 2 Monate her. Und nein, dieser USB-Stick ist nicht schnell. Das sind irgendwelche Dinger von Intenso. Und das war irgendwie so eine Woche gewesen. Ich wollte mir nichts bestellen, ich wollte was lokal abholen. Ich wollte aber auch keine 50 Euro für einen USB-Stick ausgeben mit 32 GB oder sowas.
Deswegen, ich kann es nicht oft genug sagen, einfach mal einen Pack SATA zu USB-Adapter kaufen und alte SSDs als USB-Stick verwenden. Es gibt nichts Besseres.
Und, ja, so was halbwegs Günstiges war dann eben von Intenso mit USB 3. Dachte mir, ja, ist ja USB 3, kann ja nicht so langsam sein.
Tja, denkt man.
Also ich habe dabei so USB 2 Sticks gehabt, die schneller waren als das Ding. Und wenn man heutzutage noch Speicher verkauft, der langsamer ist als LAN zum Beispiel oder...
USB 3 ist ja im Prinzip nur die Schnittstelle. Und wenn der Flash ultra langsam ist, das geht schon. Aber das ist halt so billig China-Crap.
Ne, ich meine, teilweise das WLAN in unserer Firma und wahrscheinlich auch hier ist schneller als der USB-Stick da. Warum gibt es sowas immer noch? Ich meine, Restbestände, schön und gut, aber...
Ne? Die Frage der Fragen ist eigentlich eher, warum kauft man sich's und vor allem, warum benutzt man's?
Das ist dann Rückschritt so und der braucht immer sehr, sehr lange hier. Also kann auch sein, dass jetzt gar nichts mehr geht, weil total langsam ist auch egal. Ich packe die ISO-Datei drauf und dann schauen wir mal, was passiert. Es wird ja 64-Bit CPU empfohlen und oder auch wahrscheinlich vorausgesetzt und 8 GB RAM. Ich glaube, da sind 4 drin. Wird noch lustig werden. Leider hat das jetzt nicht geklappt mit dem Stick. Also der wurde zwar gefunden und wollte auch booten, aber irgendwie wollte der PC das Laufwerk zwar erkennen, mir aber nichts anzeigen. Weil ich jetzt aber keine Lust habe, den Stick zu zerkauen oder so, habe ich einen anderen genommen.
Dafür zerkauen?
Den Rufus, gehen wir auf Auswahl, wählen die Datei aus, die wir dann runtergeladen haben, also die ISO-Datei. Klicken auf Start, der macht
das USB-Stick-Plätzchen.
Und gleich gibt es dann die Meldung, ja, hat funktioniert, fertig, ist grün. So sollte es dann ungefähr aussehen.
Wisst ihr, was die einfachste Variante ist? Einfach DD. Oder für die Leute, die unter Linux ein GUI brauchen, Etcher. Etcher ist so ein Tool, wo die Daseinsberechtigung sich mir absolut nicht erschließt, aber ich verwende es auch. Eigentlich merkwürdig, ne? Man könnte einfach die Sache auf den USB-Stick DD'n, aber nein, man macht's mit Etcher. Oder auf die Micro-SD-Karte.
Grün. Und ich habe gesehen, dass
einziges Tool, was ich verwende, wo ich eigentlich nicht genau weiß, warum es gibt.
Knopf das sein könnte. Normalerweise F8.
DD ist das Kommandozeilentool unter Linux, mit dem man auf Block-Devices schreibt. Also du schreibst einfach DD, Input-File. Und dann Output-File und Output-File nimmst du halt das Device, also in dem Fall dev, SDA oder SDA1 oder SDB oder SDC, nachdem, was dein USB-Stick ist und dann schreibt er das. Also im Prinzip ist es total unsinnig, dass es solche Sachen wie Etcher gibt, aber ich muss euch halt sagen, ich verwende es auch und ich weiß gar nicht warum. Also in dem Fall ist es halt einfacher. Einfach auf ISO öffnen oder sogar ZIP öffnen klicken, der es da unter der Haube auspackt und draufschreibt.
F10, F11, F12, das variiert immer von Hersteller zu Hersteller. Bei OEM-Mainboards kann es auch sein, dass es das gar nicht gibt oder dass es auch mal Escape ist oder Tab. Also dazu in der Anleitung schauen. Oder wir gehen ins BIOS. Ist üblicherweise F1 entfernt.
By the way, nachdem das Video noch lang geht, ich muss mal kurz noch was beantworten aus dem Chat. Irgendjemand hat mich gerade gefragt, ob ich denke, dass das hier was taugt. Mal gucken. HPZ440 Workstation Intel Xeon. Ganz schön teuer, oder? Für so alles Zeug. Wobei, ist das alt? Wie alt ist denn das? Von wann sind denn die CPUs? Oh, ganz schön teuer, oder? Ah gut, ich meine, die haben schon ordentlich RAM drin. Ja, ne? Das ist gar nicht mal so schlecht. 12 Core, 64 GB RAM. Das ist noch DDR3, hä? Oder was ist da für RAM drin? Sieht man nicht. DDR3, ja. Das ist halt Technik aus dem letzten Jahrzehnt. Naja, stimmt nicht ganz. Also, auf jeden Fall schon 5 Jahre plus alt. Definitiv nicht stromsparend. Dazu kommt, dass sie das an sich halt, sowohl DDR3 als auch die CPU, damit reißt du heute nichts mehr wahnsinnig aus, aber sie sind immer noch ziemlich schnell, dadurch, dass sie viel Kerne haben. Also wenn du Multithreaded Workload hast, die SSD kannst du wahrscheinlich vergessen, die Festplatte auch. Aber insgesamt muss ich sagen, 700 Euro erscheint mir doch, ist DDR4, da steht aber DDR3. Ach, Moment. Die Grafiker, ich habe mich verguckt. Okay, es ist DDR4. Gut, letztendlich macht es jetzt auch nicht fett. Ich muss dir sagen, ein bisschen teuer erscheint es mir, nämlich aus dem Grund, dafür bekommst du ja heute fast schon einen aktuellen Ryzen-Build. Natürlich nicht mit 64G und nicht mit einem 5900 oder sowas. Also, für das, dass es so alt ist, muss ich sagen, finde ich es fast schon ein bisschen teuer. Auf der anderen Seite, man muss gucken, was es sonst so als Alternative gibt. Und wenn du halt gerade Workload hast, der das da haben will, aber ganz im Ernst, eigentlich braucht man sowas daheim nicht. Was machst du daheim, was 12 Kerne 64G braucht? Vor allem dauerhaft. Wenn man einfach nur mal kurz was machen will, dann ist es am besten, man mietet sich irgendeine Cloud-Kiste mit 64 Kernen und haut da drauf. Wie gesagt, wenn ich ab und zu mal OpenStreetMaps processe, dann kaufe ich mir auch irgendeine Cloud-Kiste, 64 Kerne, 96G RAM, bam, und da ist das in 2 Stunden durch und am Ende habe ich 2,50 Euro bezahlt. Ja. Ja, gut, und das Ding braucht halt ordentlich Strom. Es kommt ganz entscheidend auf den Anwendungszweck an, ob sich das lohnt. Einfach nur für einen Server, den man daheim stehen haben will, wo man noch keine konkreten Pläne hat, was man damit machen will, würde ich sagen, ist es total oversized und auch zu teuer und braucht auch zu viel Strom. Virtualisieren mit 7 VNs für mein Labornetz. Dafür könnte es sich tatsächlich lohnen, ja. Je nachdem, was du für VMs machst. Ich meine, 7 VMs an sich brauchen ja keine Leistung großartig. Kommt halt drauf an, was die VMs machen. Mein Socken ist kaputt. Sehe ich gerade. Weiß nicht, wie ich da gerade drauf komme. Ich bin gerade hängen geblieben am Schreibtisch und habe gedacht, warum ist denn so kühl am Fuß? Ich sehe, mein Socken hat ein Loch. Exzellent. Ja, also wie gesagt, 7 VMs für einen Labornetz, das könnte durchaus gut damit funktionieren, aber die Frage ist halt, was du mit den VMs machst. Weil einfach nur VMs starten und ein bisschen was drauf laufen lassen, braucht ja auch nichts. Ne? Also nicht viel. Ich weiß nicht, ich würde es mir wahrscheinlich nicht kaufen. Weil es ist uralt, es ist laut, es braucht Strom in Massen. Es hat zwar Fettleistung, aber quasi Fettleistung aus dem letzten Jahrzehnt. Welche Workstation würdest du bis 800 Euro empfehlen? Boah, kenne ich mich nicht aus. Ich kann es dir nicht sagen. Da müsste ich mich mit aktueller Technik mal beschäftigen. Preis-leistungsmäßig sind ältere Sachen ja prinzipiell nicht verkehrt. Wenn man damit leben kann, dass es halt meistens Strom verbraucht und laut ist. Also ist halt die Frage, was du brauchst. Ich glaube nicht, dass du 12 Kerne brauchst. Und auch für die VMs nimm lieber irgendwas günstigeres, kleines. Kommt halt drauf an, was für VMs sein müssen. Also wie gesagt, aktuelle PC-Sachen, ich kann dir da nicht so viel empfehlen. Ich kann dir in dem Fall nur sagen, bei dieser einen Sache auf eBay, das ist was, ich würde es mir wahrscheinlich nicht kaufen. Was jetzt nicht heißt, dass es für deinen Anwendungszweck gar nicht passt oder so. So, lass mal weiter gucken. Was machst du mit OpenStreetMaps? Ich habe mit einem Arbeitskollege was programmiert, aber das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen in den letzten Monaten, wo sich Handwerker die optimale Route inklusive halt Terminvergabe, also je nachdem, mit welchem Kunde du welchen Termin ausgemacht hast, berechnet dir das die optimale Route, wie du quasi von deinem Startpunkt mit deine Techniker verteilst auf Autos und wie die am besten die Kunden anfahren. Haben wir was gebastelt zu und die Visualisierung ist OpenStreetMaps. Die Routenplanung ist nicht OpenStreetMaps. Also die Routenplanung ist auf Basis von OpenStreetMaps, aber nicht mit OpenStreetMaps. Pfeifert. Nee, das ist sogar relativ einfach zu programmieren, 1337, weil wir komplett fertige Libraries verwenden dafür. Wir machen das ja gar nicht selbst. Wir haben eigentlich nur ein ordentliches Web-UI dazu gebaut. Und das Interessante ist aber sogar eher, was die sich wünschen dafür. Welchen Algorithmus habt ihr für die Routenberechnung verwendet? Keine Ahnung, ich bin Lowbrain, ich habe was Fertiges verwendet. Also, die Auflösung, Längen, Breitengrad und Adressen und sonst was, wo das ist, koordinatenmäßig, machen wir über Google Maps, weil Google Maps die beste Auto-Completion und solche Geschichten hat. Alles andere machen wir nicht über Google Maps, weil das zu teuer wird. Also sprich, die Routenberechnung machen wir auf Basis von OpenStreetMaps mit einem Open-Source-Projekt von GitHub. Da kannst du angeben, wie viele Autos du hast, also quasi Autos gleich Techniker im Endeffekt oder halt wie viele, also du machst das nicht auf Personenbasis, du sagst halt, okay, ich habe zwei, keine Ahnung, Installateur-LKWs oder so oder Installateur-Autos, die können rumfahren. Dann hast du eine Kundendatenbank und dann kannst du sagen, welche Termine du hast. Und der kann dir dann anhand der Timeslots, die du da ausgemacht hast, die optimale Route berechnen. Also das ist nicht Traveling Salesman, das ist ein bisschen komplizierter. Das ist, frag mich nicht, Traveling Salesman Spezial mit Time Windows Sachen. Aber das Gute ist, ich muss nicht selbst programmieren. Wir benutzen ein fertiges Projekt für GitHub. Das braucht als Basis einen preprocessedes Set von OpenStreetMaps. Das ist das, was ich über die Cloud-Kiste ab und zu preprozesse, wo ich dann eine 64-Kerne-Kiste miete. Und anhand dessen kannst du das machen. Der Server selbst braucht dann deutlich weniger. Ja. Wie die das unter der Haube machen, algorithmentechnisch, keine Ahnung. Ich muss euch ehrlich sagen, interessiert mich auch nicht. Es funktioniert ziemlich gut. Also wenn du durchschnittlich 70% CPU-Last mit einer 8-Core-CPU hast, dann hast du wahrscheinlich mehr als 99% der Leute daheim, dann kann sich sowas Fettes natürlich schon lohnen. So, wir gucken jetzt erstmal das fertig hier. Ah ja, ja.
Und, dann gehen wir auf Boot. Hier steht jetzt Start.
Weil Excellent, ich Boot. Ich will mal kurz gucken, wo es weitergeht.
Und hier steht dann irgendwas von...
Moment, der Root. Der installiert jetzt FreeNAS hier. Das müssen wir uns nicht angucken. Das ist doch übelst langweilig. So, jetzt haben wir FreeNAS am Start. Was? Nee, das ist nicht FreeNAS.
Drauf. Winners. Draw Winners.
Der macht jetzt irgendwelche... Verlosung stellst? Ich habe keine Ahnung. Okay, das ist FreeNAS. Chaos. Ja, okay, das ist dann doch nicht so spannend. Was haben wir hier? Dass
unser Internet auch gar nicht schafft. Aber kann ja sein, dass ich hier vielleicht noch in diesem wunderschönen Karton...
Oh, excellent, excellent. Ja. Das Soundkarten, PCI-Soundkarten oder was ist das hier? Ah, nee, WLAN.
Ne? Ich benutze diese Karten nie.
Doch, das ist eine Soundkarte.
Mir, ja, soll ich die alle einzeln einpacken und dann ist die Ding...
Okay, in dem Video passiert nicht allzu viel, das müssen wir uns jetzt nicht fertig angucken. What the fuck ist das?
Quasi eingerichtet.
Das ist ja so groß wie mein Daumen. Das ist ja mal wirklich... mikroskopisch kleine PCI-Karte. Wahrscheinlich ist das eine Netzwerkkarte oder was ist das?
Und dann später habe ich zwischen dem Neustart USB? Die Karte wieder eingesetzt und er meint, wenn ich jetzt etwas konfigurieren möchte,
ja, das ist Netzwerk.
Nur RE0 verwenden. Oh. Und das ist auch die Karte, ja. Weil er über die interne LAN-Karte oder den internen LAN-Controller
das ist ja geil.
Nicht arbeiten konnte. Keine Ahnung,
Miniatur.
Auf jeden Fall funktioniert es jetzt so. Und dann sollte ich auf jeden
Fall ja.
Vorher schwarzwahrhaftig erst hier auf Netzwerk gehen.
So, easy performance, zeig her.
Hier nicht die IP-Adresse nachträglich ändern. Das hat er selber
gemacht. IP-Leak!
Gemacht, hat selbstständig erkannt, ja, okay. Wir haben jetzt eine andere IP-Adresse. Können wir hier mal schauen, Geschwindigkeit. Auch, ja.
Das sieht man
88.
Nicht. Das ging alles in Cache.
gedacht, komm, fürs Video, wenn das jetzt auf Anhieb klappt, dann...
Ey, das hat's jetzt nicht so gebracht, ehrlich gesagt. So, also, warum Nike fast keine Steuern bezahlt? Ja, zeig mal her.
Nike ist der weltweite...
Nike! Man muss das ja... Wir sind ja cool, ja? Man muss die Sachen auch ordentlich aussprechen.
Sportartikelhersteller, deutlich vor Adidas. Gleichzeitig ist Nike auf Platz 13 der wertvollsten Marken der Welt.
Amazon bezahlt auch kaum Steuern.
Amerikanische Unternehmen beschäftigt
die machen's halt richtig.
70.000 Personen und betreibt global über 1.000 eigene Geschäfte.
Ah, yes.
Der Konzern macht jedes Jahr Milliardengewinne. Einiges davon auch in Deutschland. Grundsätzlich müsste Nike diese Gewinne
versteuern. Was ist das für Musik im Hintergrund? Das ist nicht bei mir, das ist im Video.
Die Idee dahinter ist simpel. Wer Ressourcen nutzt und damit Geld verdient, soll einen Teil dieses Geldes an das Gemeinwesen zurückgeben. Damit sollen dann beispielsweise Schulen, Krankenhäuser und Straßen gebaut werden. Außerdem soll sichergestellt werden, dass niemand in Armut leben muss. Leider zahlt Nike fast gar keine Steuern. Zumindest nicht in Deutschland. Und das ist sogar legal. Heute geht es um undurchsichtige Briefkastenfirmen, komplizierte Steuerkonstrukte
Big
und
Brain
unversteuerte
Logik.
Milliarden auf den Bermudas.
Ah, yes.
Letztlich geht es darum, wie solche Schlupflöcher das Fundament unserer Gesellschaft untergraben.
Der muss ja sagen, eins kann der echt gut. Der kann die Sachen immer so bedeutungsvoll betonen.
Im November 2017 veröffentlichte die Süddeutsche Zeitung in Zusammenarbeit mit hunderten Partnern die Paradise Papers. Darin wurde aufgedeckt, dass etliche Konzerne, Milliardäre und sogar Politiker und Regierungschefs überall auf der Welt Steuern vermeiden.
Ja gut, solange es legal ist, ne?
Recherche findet
ganz ehrlich, solange das legal ist, man kann sich da mit Sicherheit drüber streiten, ob das moralisch okay ist, ja. Aber so wirklich übel nehmen kann ich das keinem, weil wenn ich mir überlege, wohin meine Steuern fließen und dass das in der Regel nicht das ist, was ich mir ja wünschen würde, was damit passiert, wenn ich die Kohle hätte und die Möglichkeiten, dann würde ich das auch machen. Solange es legal ist, ja.
Schreibung. In den Paradise Papers ging es unter anderem auch um Nike. Anfang der 2000er begann der Konzern mit der amerikanischen Rechtskanzlei Appleby zusammenzuarbeiten. Nike wollte weltweit weniger Steuern zahlen, Appleby wusste wie. Gemeinsam Excellent. Entwickelten sie ein raffiniertes Modell. So gut wie alle Geschäfte von Nike innerhalb Europas werden über die Niederlande abgewickelt. Wenn ich mir im
Nike AliExpress
in
Hamburg
oder einem Kaufhaus in Berlin die
neuesten
Jordans gönne, kauft man die Schuhe eigentlich von einer niederländischen Firma in Hilversum. In Deutschland werden also theoretisch fast keine Schuhe verkauft. Die Nike-Stores dienen
klar.
nur als Vermittler. Ein großer Teil der Nike-Gewinne innerhalb Europas fließt also in die Niederlande. Aber das
Big
ist
Brain.
Noch nicht die Endstation. 2005 gründet Nike mehrere Firmen auf den Bermudas. Diesen Firmen überträgt Nike extrem viele Lizenzen und Markenrechte, unter anderem auch den Swoosh. Die Nike-Firmen auf der Inselgruppe dürfen fortan Lizenzen für das Aussehen der Schuhe verkaufen. Der Käufer ist eine weitere niederländische Firma.
Nur dass ich das richtig verstehe. Nike hat die Rechte an dem Design der Schuhe an eine Firma auf den Bermudas verkauft und lizenziert sich jetzt quasi das Recht, ihre eigenen Schuhe zu designen, zurück von der Firma auf den Bermudas.
Werden Lizenzgebühren zu dieser Zeit nicht versteuert. Seitdem fließen Milliarden aus der EU über die Niederlande auf die Bermudas. Hier müssen Gewinne aus dem Ausland nicht versteuert werden. In der EU bleibt ein deutlich kleinerer Gewinn übrig, weil die Lizenzgebühren so hoch sind. Die zu zahlenden Steuern sind im Verhältnis zu den eigentlichen Einnahmen wahnsinnig niedrig. Diese Strategie hat Nike größtenteils bis 2014 verfolgt. Der Steuersatz, den das Unternehmen weltweit insgesamt auf seine Gewinne zahlt, ist so damals auf knapp 25% gefallen. Die Jahre zuvor lag er durchschnittlich bei knapp 35%.
Ha.
Zeitweise wurden unversteuerte Gewinne...
Musst dir mal überlegen, 25%? Ich bezahle, was weiß ich, 60 oder so, keine Ahnung. Das meiste, was man bezahlen kann, muss ich bezahlen, ey. Ist das wirklich fair? Ist mal ernsthaft?
über 10 Milliarden US-Dollar in Steueroasen.
Ich meine, die Antwort ist, da ist es nicht, aber...
Dabei gab es auf den Bermudas weder Nike-Fabriken, noch Nike-Stores, noch Nike-Mitarbeiter. Die Niederlande haben dieses Konstrukt von Nike mutmaßlich durch mehrere Deals begünstigt. Die EU-Kommission hat Anfang 2019 deshalb offiziell eine Ermittlung gestartet. Darin geht es um genau diese Deals im Zeitraum zwischen 2006 und 2015. Die von dem Land genehmigten Lizenzgebühren würden laut EU-Kommission nicht der wirtschaftlichen Realität entsprechen. Nike soll dadurch einen ungerechten Wettbewerbsvorteil erhalten haben. 2014 werden viele der Unternehmen auf den Bermudas plötzlich aufgelöst. Vermutlich, weil die Vereinbarungen mit den Niederlanden auslaufen. Also muss ein neues Steuermodell her, das nicht abhängig von den Bermudas ist. Diesmal bekommt Nike auch Hilfe von der amerikanischen Kanzlei Baker McKenzie. In den Niederlanden wird eine neue Firma namens Nike Innovate gegründet.
Da sind die Stonks, da sind die richtigen Big Brain Stonks Leute am Start. Werden
die Lizenzen dort gehortet. Das Geld fließt fortan aus dem EU-Ausland in die bestehenden niederländischen Firmen und von dort über Lizenzgebühren in die Nike Innovate. Das Besondere an der Nike Innovate ist die Art der Firma. Sie ist nämlich eine sogenannte kommanditäre Vennootschap, kurz CV. Und diese Art von Firma wird in den Niederlanden nicht besteuert.
Ah.
Besteuert wird nur ihr General Partner, also quasi ihr Besitzer. Folgt man den Besitzern der Nike Innovate CV, findet man zunächst einen Haufen weiterer CVs. Der finale Besitzer dieser Kette an Firmen sitzt in den USA und heißt Nike Holding.
Alter!
Tochter der Hauptfirma.
Da fliegt doch keine sauber durch!
Nike Incorporated. Aus Sicht der USA sind die CVs Tochterunternehmen von Nike im Ausland und damit in den Niederlanden steuerpflichtig.
Also
aus Sicht der Niederlande ist der General Partner in den USA steuerpflichtig. Dadurch zahlt Nike
einfach
in keinem dieser beiden Länder Steuern. Das freut Nike.
Das ist natürlich eine gute Taktik. Der
Steuersatz fällt von 2014 bis 2017 bis auf deutlich unter
15! Alter, okay, ich habe keine Ahnung, was ist denn aktuell der Spitzensteuersatz in Deutschland? Ich weiß gar nicht, wie viel es ist. 42%, okay. Ernsthaft, ich muss 42% bezahlen, oder 43%, was auch immer, und ich bezahle 15%. Wollt ihr mich verarschen?
15%, ist das fair?
Nö.
Sollte ein Unternehmen...
Aber wisst ihr was? Hätte ich die Kohle, hätte ich die Möglichkeiten und wäre das legal, würde ich das auch so machen.
EU-Ländern auch in Deutschland so
weil ich bin es leid, so viel Steuern zu bezahlen für Dinger, wo nicht das gemacht wird, was ich gerne hätte. Mal ganz davon abgesehen, ich bin der korrekteste aller korrekten Typen, wenn es darum geht, Sachen anzugeben. Also bei mir ist, ich gebe nix an. Also ich habe alles sowas von genau immer drin. Da kann keiner irgendwas machen. Deswegen, solange das legal ist, würde ich das auch so machen.
Geld verdienen dürfen und dem Gemeinwesen dann so wenig zurückgeben müssen. Das Unternehmen nutzt unsere Infrastruktur und hat in Europa Tausende Angestellte.
Bald Max Innovate in den Niederlanden. Gute Idee.
Die an teils öffentlich finanzierten Unis ausgebildet wurden. Und es freut sich sicherlich über belebte, sichere Innenstädte, in denen der Deutsche gerne und häufig shoppen geht.
Also alle regen sich über Ungerechtigkeit, Ungleichheit, unmoralisches Verhalten, die Schere zwischen Arm und Reich, die Reichen, die Apples dieser Welt auf,
Apples.
Anstatt konkret zu überlegen, was muss ich denn ändern?
Das ist Dr. Irina Kummert, Präsidentin des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft.
Wir haben einen Ethikverband der deutschen Wirtschaft.
Eine Art globales Steuersystem in solchen Fällen helfen könnte.
Also sie müssten im Grunde genommen alle an einen Tisch kriegen und da würde ich jetzt fast mal wetten, dass das kaum funktionieren wird, weil eben diese jeweiligen landeseigenen Interessen da im Vordergrund stehen.
Länder haben nämlich ein Interesse daran, große internationale Konzerne zu beheimaten. Das erschwert es den Behörden allerdings, gegen Schlupflöcher und Steuertricks vorzugehen. Hm. Laut der Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam sind die Niederlande, Irland, Luxemburg und Malta die Steueroasen Europas.
Ja, Luxemburg ist Amazon am Start.
Verschiedene EU-Richtlinien, die Steuertricks wie die von Nike künftig verhindern sollen. Sogenannte hybride Gestaltungen, die Unterschiede zwischen EU und EU-Ausland ausnutzen,
klingt schon mal. Sind künftig hybride Gestaltung. Erlaubt.
Bis Ende 2021 müssen EU-Mitglieder, darunter natürlich auch die Niederlande, diese Richtlinie umsetzen. Auch die OECD versucht, härter gegen Steuervermeidung vorzugehen. Einige Maßnahmen haben dazu geführt, dass ferne Steueroasen wie die Cayman Islands, die Bermudas oder Panama weniger genutzt werden. Im Fall Nike sind die USA der EU
für Panama
allerdings zuvorgekommen. 2017 gab es eine Steuerreform. Für US-Unternehmen wurde das komplizierte Gebilde aus Firmen in den Niederlanden auf einen Schlag unattraktiv. Hm. Unter anderem deshalb musste Nike 2018 2,4 Milliarden Dollar Steuern zahlen. Das entsprach einem Steuersatz von 55,3%. 2020 lag der Steuersatz für Nike allerdings wieder nur bei 12,1%.
Haben Sie wieder was gefunden, hä?
War er noch nie. Das hängt auch wiederum mit der erwähnten US-Steuerreform von 2017 zusammen. Außerdem konnte Nike durch aktienbasierte Vergütungen einiges an Steuern sparen. Das im Detail zu erklären, würde hier allerdings zu weit führen. Allein Deutschland gehen jährlich geschätzt 17 Milliarden Euro durch Steueroasen und Steuertricks verloren. Das entspricht ungefähr den Ausgaben für das Bildungssystem. Die Corona-Pandemie kostet Deutschland hunderte Milliarden Euro. Es gibt deutlich mehr Arbeitslose. Millionen von Menschen beziehen Kurzarbeitergeld.
Okay.
Die Armut in Deutschland ist seit der
Also jetzt, und durch Corona wird es nicht unbedingt besser.
Vereinigung auf einem historischen Höchststand. Der Sozialstaat muss diese Menschen auffangen und unterstützen. All das kreiert hohe Kosten, die zumindest in Teilen über Steuergelder gedeckt werden müssen. Momentan ist es also besonders bitter, wenn Konzerne, die vom Wirtschaftsstandort Deutschland extrem profitieren, ihren Beitrag nicht zahlen. Ja. Chapeau an großartige Investigativrecherchen wie die der Süddeutschen Zeitung und ihren Partnern. Sie kreieren den notwendigen Druck und die Aufmerksamkeit, um gegen die Steuermachenschaften einiger Weltkonzerne.
Die Sache ist halt die, dazu muss erstmal an der richtigen Stelle, also es bringt ja nichts, wenn sich die Bevölkerung da irgendwie aufregt. Dazu muss erstmal an der richtigen Stelle der Willen da sein, dazu was zu machen. Dagegen
neben
was zu machen.
Nike nutzen zum Beispiel auch Apple, Amazon und Facebook seit Jahren jedes mögliche Schlupfloch. Egal ob Steueroasen, intransparente Konstrukte oder etliche Briefkastenfirmen. Sie haben das nötige Geld und die Marktmacht, um jede legale Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Jede Grauzone auszuschöpfen.
Was, und jetzt Leute, überlegt euch mal, diese Beraterfirma, die mit Nike das aufgebaut hat, was meint ihr, was die für eine Wahnsinnskohle dafür bekommen hat? Weil letztendlich haben die sich ja komplett selbst bezahlt. Die müssen so viel weniger Steuern bezahlen, die können Millionen an diese Beratungsfirma zahlen und es ist immer noch billiger.
Das wirkt auf einige vielleicht smart und raffiniert und.
Patrick, ich hab's gerade gesagt, ohne Scheiß, wenn ich das Geld hätte, die Möglichkeiten und das legal ist, ich würde es auch machen.
Tja, dann darf man sich als Unternehmen halt im wahrsten Sinne des Wortes asozial verhalten. Tja. Langsame Behörden haben es schwer, großen Konzernen auf die Spur zu kommen. Länder konkurrieren um große Unternehmen und geben ihnen oft sogar Sonderbehandlungen. Es gibt zu viele Interessenkonflikte und es mangelt an Koordinierung und Transparenz. Darunter leidet am Ende die breite Gesellschaft.
Ihr bleibt recht
versagt, mit dem man zum Beispiel bessere Bildungsmöglichkeiten schaffen kann.
Da hat er recht. Man könnte allerdings, da kann man sich jetzt prinzipiell wieder drüber aufregen, machen wir jetzt aber nicht, man könnte auch das Geld, was man hat, vielleicht mal an sinnvolleren Stellen ausgeben.
Für viele bessere Ausgangsbedingungen schaffen und am Ende auch
flächendeckenden Wohlstand stärken. Zum Beispiel für Breitbandausbau.
Naja, könnte, wenn die Steuern denn gezahlt werden würden.
Tja.
Cheers.
Da hat er schon recht. So. Gucken wir uns als nächstes an. Was ist Breitband? Ja, ist unbekannt hier. Neuland. Venice Unleashed Airstrike Mod. Was wie sieht's da eigentlich aus? Ich gibt's nichts Neues, oder? About, Forum, Announcements, Nope, Twitter. Irgendwas Neues. Wer das nicht kennt, das ist ein Battlefield 3 Modpack, die quasi Battlefield 3 modbar gemacht haben mit Custom Server und man kann Blaufilter entfernen, man kann eigene Mods machen. Also es besteht zumindest eine kleine Chance, dass Battlefield 3 damit wieder ein bisschen beliebter wird. Wenn das denn rauskommt. Angeblich kommt es Ende des Jahres raus. Das Lockpicking-Video, okay. Ja, das ist immer gut.
Lawyer and the Kwikset smart key system is rapidly becoming one of the most popular home locks in the US.
Ah, yes.
I have picked all versions of it in past videos, but even so, they are far more pick resistant than anything Kwikset has produced in the past. Because of that, people are thinking outside the box and have come up with some really creative ways of non-destructively opening these. Among them, this tool is probably my favorite. It's made by LockTech and it's a small Wi-Fi camera. Set up
einfach
in such
durchschneiden.
A way that you can take pictures of the sliders inside the lock. Once you see the sliders, this card will
Moment,
help you decipher how deep the...
Das ist eine Kammer? Habe ich das richtig verstanden? Man kann damit ein Bild von innen im Schloss machen?
Once you see the sliders, this card will help you decipher how ja. deep the cuts on the key should be. So, I'm going to get this streaming to my old
besser,
cell
ne?
phone. And then we're going to try to find out what
the,
key
the
to
fuck?
This lock looks like.
Was alles gibt?
Okay, we have little spacers that help you find the correct depth for each of the sliders. I'm not going to use them.
Big
I
brain,
it
yeah.
a little bit easier just to slide it in and stop at the correct location.
Das funktioniert. Das ist ja geil.
Okay, there's the first slider. That appears to be a one.
Ey, das wäre was, das hätte man früher in irgendeinem krassen Hacker-Movie gezeigt. Oder in irgendeinem Heist-Movie oder so. Irgendwie so irgendeinem überfallene Bank-Film oder sowas. Hätte man das früher gezeigt und gesagt, Alter, so mega futuristisch, super Hightech-Zeug. Und heute hast du sowas im Schreibtisch liegen.
I should note that if you want to save these pictures for later, just push the button on the
side. Das ist schon nice.
And the picture is saved.
Ich habe da zwar
phone.
Keinerlei Anwendungszwecke für, aber es ist nice.
The next slider.
Slider
ends. To be a five cut. The next one is another one cut.
Aha. Weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber alles klar.
Now we have what appears to be a four cut.
Four cut.
The last one
alles
is
klar.
A five Easy. Cut. So. The key cuts Easy for this lock are 15145. What
Aha.
do you do with them? Well, in a pinch, I can get a key blank, a key gauge, and a file, and file down a new key. But I just so happen to have a special machine in my garage that's designed for cutting keys from these numbers. So let's head down there and try it out. Okay, folks, I'm down in my garage with my HPC.
Jetzt mal eine, ist der Typ eigentlich wirklich Anwalt? Oder heißt der Channel nur so?
Machine, which is in my opinion at least the gold standard when it comes to key origination. This is the card for cutting Kwikset keys.
Excellent.
And I'm going to load a KW1 blank into the jaws. I'll now do my very best to cut a key safely while working.
Wieso hat man sowas daheim? Ja, weil es der Lockpicking Lawyer ist. Aha, aha. Man sieht doch überhaupt nicht, was man macht. Oder kapiere ich die Maschine? Ich glaube, ich kapiere die Maschine nicht. Ach doch, hier unten. Oh. Ach, und hier sieht man, wie weit man reingeschliffen hat oder so wahrscheinlich. Ah. Ah, okay, also mit den Rädchen, jetzt verstehe ich es. Hiermit stellt man quasi ein wie weit der Schlüssel reingeht und auf welcher Achse der Schlüssel ist. Und hier auf den Karten muss man im Endeffekt nur gucken, dass man das dort positioniert, was man vorher mit der Kamera abfotografiert hat. Ah ja, okay. Must have brauche ich auch. Nee, brauche ich nicht. Das ist ein Thema, was mich nicht großartig interessiert, aber es ist nice zu sehen, was es so gibt. Okay, Schlüssel fertig, easy. Ah, jetzt wird das Ganze nochmal ordentlich poliert. Dazu kann man nur sagen, easy.
Okay, folks. As you saw, that worked very nicely, and it's not too hard to understand why this type of attack would be very attractive to locksmiths or even to a
Das Coole ist, überlegt euch mal, du gehst einfach irgendwo hin, machst ein Bild vom Schloss, gehst wieder heim, machst einen Schlüssel, gehst nächsten Tag vorbei, machst Schloss auf. Das ist eigentlich super easy. Ist gut, ich meine, man muss es können, ja, aber eigentlich eine richtig gute Idee.
Enforcement entry team. They would only need to be exposed in front of the door for a few seconds.
Ja.
Then they could come back with a working key.
Genau.
The capability is, however, a bit pricey. This tool costs north of $300.
Ah, ja. And the better key Leute, die sowas machen, die geben doch $300 für aus.
And start around $1,000. That said, the cost probably is not a serious obstacle to the people this tool is in.
Ja, meine ich doch, Sir of Jelly. Wenn du irgendwo so ein Schloss hängen siehst, dann gehst du hin, machst dieses Ding rein, machst ein Foto, gehst heim, fertigst einen Schlüssel an, nächsten Tag gehst du vorbei, machst Schloss auf.
Intended for who probably already have the means to cut the keys. In any case, that's all I have for you today. If you do have any questions or comments about this, please put them below. If you like this video,
big brain.
If you'd like to see more like it,
richtig big brain.
And as always, have a nice day. Thank you.
Das ist richtig, richtig, richtig gute Idee, sowas zu hacksorn. Scam. Snapchat for Google Chrome.
Hello everybody, oh. And welcome back to another video. Now in today's episode,
Scamas add-on, huh?
We're going to be taking a look at another one of these weird Chrome Web Store applications. Now, in the last episode, we took.
Das ist bestimmt gar kein Snapchat. Das ist wahrscheinlich einfach Scam. Ja gut, so oft schon, jetzt weiß ich nicht.
A look at FaceTime for Chrome, and it ended up, as I thought, not being FaceTime for.
Ja, das ist eine Scamas-App. Man muss ja sagen,
Chrome was a total scam.
Also man würde ja davon ausgehen, dass die Sachen, die im App Store sind, also im Chrome Store und im Firefox Add-on Store, dass die in irgendeiner Art und Weise kontrolliert sind. Sind sie auch, aber recht lasch, ja. Ich hatte auch schon mal das Problem, dass ich einen Add-on installiert habe, wo ich dann einen Monat später rausbekommen habe, das wurde an irgendwelche Chinesen verkauft und man sollte schleunigst deinstallieren.
What it was instead was a survey, like it was just a program that would try to get you to fill out surveys to get some of your personal information. It didn't provide any functionality. It certainly is not anything relating to Apple. It's not anything.
Vor allem offered by Snapchat. Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass im offiziellen Store so Sachen wie Facebook, Google, Snapchat, also das war es wirklich bekannte größere Firmen, dass da nicht einfach sich jeder dahergelaufene Kacknoob sich als Namen Snapchat geben kann.
Apple developed, but that didn't stop a bunch of people from using the FaceTime name and logo in some instances and trying to pass off this Chrome web app as an official Apple application. Well, in that video, towards the end, I noticed a whole nother can of worms that we're going to be getting into today, and that is Snapchat for PC. And just like in the case of FaceTime
for laut,
Chrome,
oder?
We've got more than one of these. You can see I've got 5 tabs opened up here, and I believe there are more, and we're going to be getting into all of these, at least these 5, in today's video. Now, Snapchat is not available on Windows or Mac OS X or any desktop operating system.
It's macht auch nix. Macht auch nix. Ich bin da nicht traurig drüber, dass es Snapchat auf dem Desktop nicht gibt.
Available on iOS and Android. So your best chance at running Snapchat on a Windows.
Das ist doch Snapchat, nur mal, dass ich das jetzt nicht durcheinander bringe, ne? Snapchat ist doch diese Chat-Geschichte, die dadurch bekannt geworden ist und Verbreitung gefunden hat, dass die Leute darüber ihre Dickpics schicken können, die man angeblich nur einmal angucken kann oder die man angeblich nach einem gewissen Zeitraum wieder löschen kann, oder? Das ist doch das mit diesen Einwegnachrichten und angeblich verfallenden Nachrichten und sonst was in der Richtung. Ja, das ist ja das, mit dem Snapchat irgendwie groß geworden ist, oder? Das bring ich jetzt nicht durcheinander, ne? Das ist quasi die Dickpic-App für Jugendliche heutzutage. Okay. Das ist auch die App, wo sie sich ultra drüber aufgeregt haben, als das Look und Feel geändert wurde. Was ich übrigens auch immer wieder erschreckend finde, ist, ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, wo ich in dem Alter war, wo man quasi heute Snapchat verwendet, ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich mal in dem Alter bin, wie ich heute bin, dass dann die Leute, die quasi in dem Alter sind, wo ich damals war, dass die, was technische Sachen angeht, etwas bessere Vorbildung haben als damals. Ja? Damals war das alles noch recht neu. Heute hätte ich eigentlich gedacht, jeder kann das. Und da wundert es mich zum Beispiel, dass keiner auf die glorreiche Idee kommt, naja, sobald du es bei dir auf dem Bildschirm anzeigen lassen kannst, gerade wenn es ein Android-Gerät ist, kannst du davon auch einen Screenshot machen. Und ja, man kann das blocken, aber man kann das Blocken auch entblocken. Und im Zweifelsfall machst du irgendeine Screen-Capture oder sonst irgendwelche Dinger. Ja? Also sobald du es anzeigen kannst, kannst du es auch speichern. Weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, dass das irgendwie sicher wäre. Naja, egal. Gucken wir mal weiter.
Windows 10 Computer is through something like BlueStacks, which you can definitely do, and it's a great way for running Android applications on Windows. But you're not going to be able to run it natively, but apparently this application can do that. This is going to let you run Snapchat on your PC. So let's see what this really does. My guess is it's going to probably be
kind of
similar to the FaceTime.
Das ist irgendein Scam.
You might get some
Aber guck mal, es haben schon 50.000 downloaded.
Hier,
50.000 schon mal downloaded.
Username and password.
Und ich frage mich, wie sie überhaupt auf 1, auf fast 2 Sterne kommt.
Sign in with your Snapchat username and password. I don't know. So just like with the FaceTime application, they've done some things here to try to convince you that this is actually developed by Snapchat. It says Snapchat for PC. You've got the
offered by Snapchat
here. It says offered by Snapchat. Somehow, I mean, I guess the Chrome Web Store doesn't have really.
Ja, like a Phoenix. Genau das meine ich. Und da bin ich eigentlich von ausgegangen, dass Leute heutzutage sowas durchschauen, dass das eben einfach nur Sprüche sind. Ohne was dahinter. Und jeder, der was Sachen speichern, screenshotten, sonst was will, kann es einfach tun. Aber anscheinend sind die Leute heute auch nicht schlauer geworden.
Restrictions on what name you can use as a developer, which is really problematic because this convinced 50,000.
Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Warum kann sich jeder Kacknoob, der dahergelaufen ist, im Chrome Store Snapchat nennen?
Over 50,000 people. That this was an official application developed.
Ja, das wundert
by Snapchat
mich nicht. 90% der Leute sind halt einfach dumm.
For Chrome. But the reviews really give this one away. 130 reviews with an average of 1.6 out of 5 stars. And if we scroll down here, we have this one image. And also if you compare
erst mal
this
Justin Bieber drauf gemacht
on the App Store, well, there's a lot more information here than there is here, so that should be another huge giveaway. And also the biggest giveaway of all is that there's no way Snapchat can run through Google Chrome. It's its own application. It can't run in a Chrome Web Store app, and it certainly is not 8.63 kibibytes in size. Also, it was last updated over a year ago on September 22nd, 2019. This is apparently version 5.0.2. Before we install this thing, though, I want to briefly take a look at the reviews, because this is kind of what I was talking about.
It sucks. Okay, es ist irgendein Werbespam.
FaceTime video. It seems that Google isn't really doing a whole lot to remove these fake applications from the Chrome Web Store. This guy right here says that he filed a report by clicking on the...
Ja, als würde das großartig right jucken bei Google.
Back in November, on November 24th, 2020. And he says that Google should remove it, and they absolutely should. So let's just get into this and see what Snapchat for PC is all
Edge.
About. So we're going to add
this Edge Monker S
extension, and it's going to come up with, yeah, that's all it does. It opens up a web page.
Fullyfaster.com/Snapchat. Oh ja. Und jetzt sollst du irgendwie ein Virus downloaden, oder wie?
If we click on it, for some reason the icon has changed now. It's definitely different than what we have here. There's like ears on the ghost character now. So yeah, so you click on it, you get like some HTML
noch nicht mal
code,
der Scheiß funktioniert.
HTML code. Okay, what is this? Is this just like an APK file? Is that all this is? Yeah, see 65.11. Yeah, this is an APK file.
Moment, das ist eine Chrome Extension zum Downloaden vom Snap. What?
That's all it is. So, I mean, you wouldn't want to... I would not recommend downloading Snapchat from anything but the Google Play Store.
Yeah,
but you can, if you know, it's very easy to sideload
APK. Okay, und was genau bezwecken die jetzt mit der App? Track das irgendwelche Sachen? Ich meine, irgendwas müssen die ja davon haben.
APKs on your Android device, but you can't run this on Windows natively. I mean, you can use, like I said, BlueStacks or something like that. But, this is useless for a Windows computer, so this doesn't even work. But you've got all these like ads on here.
Nee, ich gehe nicht auf die Seite, auch nicht in der VM, weil ich weiß nicht, was für Images da drauf sind. Vielleicht ist da heute irgendwelchen Porn drauf und wenn ich das im Stream zeige, ist Monka Toss.
There's probably some, you know, they're probably getting something out of this because I'm sure people click on these ads and they might make some money. I don't know, but it's certainly. It's certainly
this is
not
nicht
Snapchat. So let's get into some of these other ones here. This one, I'm pretty sure, is the exact same as the one we just took a look
sieht
at.
Sieht ja auch schon exakt genauso aus.
I accidentally confused it. Yeah, yeah, it is. This is exactly the same thing. I actually, in a previous take, I meant to click on this tab, and I clicked on this one instead. It has the exact same image and the exact same description, but again, we've got some weird stuff going on with the... file version, the file size is different. Actually, no, it's not this time. It's the exact same. Okay.
Das ist 5.0, das 4.0, alles klar.
Is a bit newer. It was last updated on October 20th, so about a month after this one. But it's version 4.02 instead of 5.02. Oh. So let's move on to this one. I mean, it's so hard to keep track of these because they're all called Snapchat.
Das sieht ja äußerst vertrauenswürdig aus hier.
For PC. So this one here has the exact same image. Is this... Oh, we have a different image here. Snapchat on PC. Look at that. Isn't that great? 8.63 kilobytes. I'm guessing this is exactly the same thing. And yes, it is. That's wonderful. So you have three applications that do exactly the same thing. Why are there three different listings for it? Like, it's just...
Naja, wahrscheinlich gibt es drei verschiedene Listings, falls Google mal eins löscht.
Oh, gosh. And this... Look at this one. It's the same... Oh, my gosh. Okay. This is ridiculous. I mean, it's like one thing to have one scam application in the store, but to have four of the identical scam application in the store, that's even crazier. Like, they have even more chances to figure out that...
Vor allem, the extension ist auch noch kaputt, wenn man oben drauf klickt.
Applications are fake. But these are not all of them. So now that I have installed those, it's going to say added for all the ones that I've gotten. Oh, look, more from this developer. I don't know if this is the only developer using the name Snapchat on the entire store, but they've got two more that I haven't installed.
Oh yeah, ja, das sieht auch äußerst vertrauenserweckend aus.
This is a different icon. This is pretty bad. It's like this image, what I assume is a stock image of the backlit keyboard on a MacBook, and then you've got this like weirdly slanted logo over it. I mean, this is just like a like two images put together in like Photoshop or something. Exact same file size, so I'm not even gonna bother installing.
Das hört ja gar nicht mehr auf.
I mean, what do we have here? We have this one. Or see, I
oh, guck mal, drei Sterne Bewertung.
This one is 2,000 users, and oh, this one says this guy says phishing app. So let's see. I mean, I'm sure this is the same thing. It is. So I don't know. Maybe it's because it when you click on this link here, it opens up a tiny URL link and then just redirects you to this here. So maybe an older version of this was a phishing app, but we've got even more here. So let me try to find. I mean, I'm gonna just avoid the ones with this logo.
Das hört ja gar nicht mehr auf.
my guess is they're all going to be the same. So what is this? Snapchat for Chrome.
By Chrome. By Chrome. By Chrome. Moment, ey, das ist doch mal Fail von Google, oder? Es ist doch nicht mal verboten, sich Chrome als Hersteller zu benutzen im Chrome-Shop. Warum ist das erlaubt?
I wonder if these are the same people that made FaceTime. Can we view related? Maybe you can have the same developer name.
Because Google is echt Modak S, ja.
The first FaceTime app that we took a look at was offered by Chrome. So my guess is, oh, Chrome is the developer name. This app is made by the same people. Well,
sonst ist Google auch übelst pingelig, was das angeht. Aber hier, es juckt die überhaupt nicht.
Not because it's not showing more apps by this developer, like in this case here, more from this developer. It doesn't do that here. So this is another, like an entirely separate person, I guess, using
the same installier, 10,000 user, bam, bam, bam.
The fact that Google allows this is ridiculous. But look at this.
Das so Logo. Das erinnert mich an dieses Ghost Stock Image, was ich bei Call of Duty Ghost manchmal durchs Bild habe fliegen lassen. Das sah ungefähr genauso schlecht aus.
Snapchat Logo here, at least the old one. And it says login to Snapchat from PC. This is 6.27 kilobytes, updated May 2nd of this year. There's 10,000 people that have downloaded this. We'll add extension. And okay, this has a internal page here.
Oh. And this. Oh, scammers.
Oh, yeah. Scammers. See, this is definitely phishing right here.
Die wollen Username abgreifen, ne?
There's no password box. Is this just going to be the same thing where you... Yeah, this is just going to log in and take you to surveys, isn't it?
Fortnite! Alles klar. Excellent. You must verify your account. Please complete one of the offers. Alles klar. Oh Gott, es ist... Okay, ey, wenigstens versuchen sie noch nicht mal Passwörter abzugreifen.
Exactly what
sondern,
it's going to
do. Sondern so machen Werbungsscam.
Maybe this is made by the same person because this is identical to the FaceTime
application. Guckt euch mal die Logos da oben an, ey. Das ist eine richtig gute Videoidee. Das schreibe ich mir mal auf. Scam. Google Chrome Scam Add-ons. Muss mal sein, ne?
Except for the fact that it, you know, has the FaceTime image in the background and actually has a password box. This one, for whatever reason, doesn't have a password box, which, like, how would you be able to sign into an account without a password? So I can put anything here or nothing, as you just saw, and it does the same thing. It authenticates, quote unquote, and then it takes...
Ja gut, es ist halt... wenigstens greifen sie keine User-Accounts ab.
I'm not going to go through, because they are surveys that are probably scams. I would not recommend going through them at all. So that's this one. Then we've... I mean, look at all of these. But it just boggles...
Warum gibt's da so viele? Also, ich find's echt heftig, dass man sich im App-Store einfach Chrome und Snapchat nennen darf.
My mind trying to figure out why Google hasn't done a
das,
thing
ja, das verstehe ich
to remove
auch nicht.
All of these scam applications from the Chrome Web Store. You've got, I mean, this one claims you can hack Snapchat accounts.
Alles klar. Really? Oh! Moment.
Chat accounts.
Bestes Logo, Alter. Wahnsinnige Photoshop Skills.
Really? You think you're going to be able to do that? And, oh, and then here's a guy trying to promote probably another fake tool, saying this is fake, but this one is real if you click
das
on it.
Das ist ja auch geil. Scheiß Tool, nehmt meins, was genauso Scam ist.
On it works for me, yeah, I've seen, oh my gosh, that's totally just going to take you another scam program. But there you have it, guys. That is a brief look
man.
At the very bizarre Snapchat.
Dazu muss ich auch ein Video machen, das ist eine gute Sache.
I guess you could say line of applications because there are so many of these. Guys, if you enjoyed this video and if you want to see more like it, definitely be sure to give this video a thumbs up. Be sure to get subscribed down below and turn on those channel notifications if you haven't already to get notified whenever I upload a new video, which I do multiple times every single week on this channel. And if you guys know anybody who downloaded Snapchat for PC or FaceTime for Chrome, be sure to let them know, share this video with them. Scammers. Let them know these kind of scams are going around, and that they should be on the lookout of what applications they're downloading, making sure that they're not just downloading scams and filling out surveys for things they don't need. Make sure they know that these kind of scams are going around and that it's not possible to run Snapchat or FaceTime on Google Chrome. And if you guys have any other weird, bizarre Chrome Web Store applications that you want me to take a look at on this channel, be sure to drop a comment
das,
down below.
Ich glaube, da mache ich auch ein Video zu. Das ist eine gute Sache. Ich suche mir die krassesten Scam-Apps in Chrome raus und zeige dir. Ich meine, letztendlich ist es ja easy. Ich mache einfach eine VM. Am besten auch eine Linux-VM. Da kann ja gar nichts passieren. Dann ist gut. How to hack Snapchat-Accounts in 2021. Ja, manche Überschriften sind schon... Das sieht schon so legit aus alles, ja.
A Twitter DM, send me an email, any one of those ways you can get in contact.
Genau, Kali Linux VM, dann macht es auch schon so richtig krassen Hackerman-Eindruck.
And I'll definitely take a look at it. I want to thank you all so much for watching, and as always, I'll see you in the next video.
Ja, interessant, was sie alles gibt. So, das Video habe ich schon geguckt, das fand ich eigentlich nicht schlecht. Irgendjemand ist auf die glorreiche Idee gekommen und hat eine Visual Studio Code Tinder Extension programmiert. Eigentlich eine richtig witzige Idee, ja. Ich wollte mich da eigentlich schon just for fun mal anmelden und gucken, was so alles drin ist. Wahrscheinlich funktioniert das wieder nicht und die Leute posten irgendwelche Dick ASCII Arts oder sowas. Aber die Idee ist schon mal echt Big Brain. Battlefield Top Plays. Battlefield Bad Company 3 League. Nein, wahrscheinlich nicht. Was ist ein Boomer-Shooter? Excellent. Ja, tatsächlich Just For... Also, einfach nur mal zu gucken. Ich meine, das ist ja nichts, was wirklich funktionieren wird. Ja. Aber die Idee fand ich witzig. Ja, VS Code Stories hat er ja verkauft. Custom Wasserkühlung für 70 Euro AliExpress. Alles klar. Komm, wir gucken das jetzt mal. Ich habe das Video zwar schon geguckt, aber ich finde die Idee echt gut.
Brought to you by the ex-founder of VS Code Stories, we have a dating app designed specifically for developers. The conventional dating app focuses on physical appearance, but after doing some extensive market research, I found that developers also want people to be smart. That's when I realized that instead
das
of
stimmt.
Swiping on these
Das bots, stimmt. Das ist tatsächlich so. Die meisten Menschen gehen mir auf den Sack, weil sie einfach dumm sind. Das war doof zu sagen. Also, gegen ein bisschen Leute mit Brain, ne, ist ja nichts einzuhören. Oh, darf man das überhaupt noch schreiben?
Be swiping on these bodies. This is a real VS Code extension that I made, and if you go to the extensions and search for Vsender, you should be able to find it. I know it says no extension.
Ich würde eher sagen, es heißt VS Inder.
Because I haven't deployed it yet, but when you're watching this, it will be deployed. And don't fret if you don't use VS Code. I got a special surprise for those of you at the end. Because I know there are some Notepad++ users out there that are single and really need this, so I'm looking out for you. But before we do,
genau, mach noch eine Notepad++ extension.
Let me show you how it actually works. So when you install the extension, there's going to be a new icon on the left, right here. Well, maybe at the bottom, I don't know. I move it to the top because you know. So here we go. You click on it. It's the heart, and the first thing you're going to need to do is log in. And I did not do anonymous this time. I learned my lesson, so I'm going to log.
Der hat ja letztens schon mal eine Visual Studio Code Extension gemacht. Da konnte man Bilder hochladen und die Leute haben halt Porn und Dickpics und alles ohne Ende hochgeladen. Und er hat halt schon gesagt, er macht nie wieder eine Extension, wo die Leute Bilder hochladen können.
Authorize it, then you're going to be redirected to a success screen and then you're good to go. You hop back over the VS Code and now you have basically a little form over here. So this is your profile. It's going to autofill the name and the bio and we're just going to fill out this form real quick. So I'm going to just set the name to Ben. This is the display name that everyone's going to see. I'm going to keep my bio. You can add a flair, a couple different options.
Ich brauche mal ein C-Sharp flair.
Show off your personality. And then you can set your age.
69.
You can set your birthday, excellent. Which is used to compute your age and make sure it's always accurate. So I'm going to set mine. I'm 97. 97, and I'm actually 23, so let's pick a birth that makes me 23. Perfect. So here you have two different options. Yes. So if you are looking for love, we have the love section, and this is for 18 years
old. Ich bin mir bei dem immer nicht sicher. Der macht so, die Hälfte macht er zum Trollen und die andere Hälfte legit.
Older. Or if you're just looking for friendship, there's this section here, and you can just match to make friends, basically. So I'm looking for love, so I'm going to press this here. And then you can go on, you can fill out these things. I'm just going to click this, keep the default, and I'm going to set my location here. So I'm in Austin, so I'm going to click that. A quick note on the location. So you don't have to specify your location if you don't want to, but you're going to be matched with users based on location first. I recommend checking this box because this will like globally match you with other users if they didn't set their location. But it's going to prioritize people that are in Austin to me first. All right, so that's that, and we're going to say next. And this is, instead of uploading images of, you know, yourself, we're going to be doing code instead. So how this works is you can either, you know, highlight some code in VS Code. So that's why I have my lovely FizzBuzz program here that I'm very proud of. So I'm going to highlight some code here. And I can either just copy paste this into the box here, right? Or if I want to, I have
Beste.
This handy dandy little
also, button. Wenn das Programm bei den hotten Programmer-Grills keinen Eindruck macht, dann weiß ich auch nicht.
Bottom right here called Vcinder Snippet. I can click that and it'll pop it in here. Now note this limits to 600 characters. So if you put more, it's just going to basically slice it off. So just keep a note of that. It also, if you press this button, it'll grab the language that you're using if it knows the language. Otherwise, you can specify the syntax if you want a different one going on here. Also note there's auto.
Gibt es die? Auto-detect. Ja. Sonst wäre die Extension überflüssig.
Then you can specify a theme and a font family. Now note,
ich meine, like, wo kann man denn sonst sein Date danach auswählen, was es für einen Editor, Programmiersprache und Color Scheme und Programmierfont verwendet? Das ist genau das, was die Welt gebraucht hat.
Play around and look at different themes and see what they look like. So I have this button here called click to preview, where you can actually see what it
genau.
Looks like.
Genau, so, Cobol muss man. Cobol und so ein richtig oldschool Color Scheme.
We're gonna click over here and this just takes you to Carbon. So if you haven't heard of Carbon, it's a really nice site that lets you create images of code. And that's what we're using. Because I am not letting you guys upload it. We tried that.
Ja, da hat er schlechte Erfahrungen mit seiner letzten Extension gemacht.
So else, we're just going to do straight code or straight text, and I will make the image through Carbon. Or that's how I'm doing it anyway. So you can try out different themes, see which one you like. And then I just clicked on the same theme twice. And when you find one that you like, you can then go back and then you can generate that. So I'm going to come back over here. I think I'm going to go with a purple theme since we're using Haskell. So go shades of purple here. And again, I can tweak the font family, but I'm just going to keep it.
Ganz wichtig. So es muss ja die passende Font ausgewählt sein. Ja.
And then when that's done, I can go ahead and save.
Also, now, wenn das mal niemand überzeugt, dann weiß ich auch nicht.
It's a little bit slow sometimes because we're using serverless. So you may get some cold starts, so keep a note of that. But you don't have to actually wait for it to load. You can just keep
Leute, wisst ihr eigentlich, dass serverless auch einfach nur Server sind?
While that goes.
And then denkt mal drüber nach. When
you're happy with the profile, you can add up to 6 of these. You can save it. And you are done basically setting up. So if you want to, you can click on your face here, and you can actually see your card. So here's my bin card here. Okay, let me show you the fun part now. So let's start swiping. And these are what the profiles look like. Down here we have an X and a heart button.
Das Geile ist halt, dass es für dieses Ankündigungsvideo, dass das alles gefaked ist, ne? Also es ist ja nicht wirklich so, als wäre da Maddie22 angemeldet. Das sind einfach irgendwelche hardcodete Profiles für die Demo.
Press X is we never want to see the profile again. We don't like it. Heart means we like it. And this works like Tinder. If I heart their profile and they heart my profile, we match and we start talking.
Excellent.
Or at least I'll show you that in a second. And then also if you scroll down, there is a report button. So if this user has anything inappropriate in their profile, you can report
them. Erstmal Medi report.
I will be checking this. So report if you see anything weird. And then you can also do some keyboard shortcuts. Like, I don't want to be coming down here and press X and heart every time. So if I press the left arrow key or the right arrow key, that'll swipe as well. All right, so yeah, so here I can see their code. I can see the name, their age, their flair, their profile image. And by the way,
I didn't mention this. Das ist garantiert irgendein Stockfoto für die Demo.
On GitHub.
Weil mal ganz im Ernst, dass da wirklich viele, also echte Grills sich anmelden, halte ich doch für recht unwahrscheinlich, ja.
Deal with images whatsoever, so I'm letting GitHub host images and deal with that. And if you want to change your image, all you need to do is change it on GitHub and then log out down here and re-log in. But anyway, let's start swiping here. All right, so we got Maddie up first. If you call my.py, I'll overfill you with love. No.
No.
Jenny.
Oh, ist das Erlang? Ist das Erlang? Nee, Lisp? Was ist denn das? Es ist entweder Erlang oder Lisp. Irgendwas Ekliges. Irgendwas mit ganz vielen Klammern. Clojure, ist ja fast das Gleiche.
Or in Lisp.
Ja, Lisp. Ja.
Okay, come get lost in my parenthesis. Okay, we'll like. Mina with some CPP.
C++.
CPP.
Hör mal auf.
Give free primers on primes if you need pointers. Alright, I'll give that a like.
Das Geile ist, wie er halt so tut, als wären das echte Profile. Also er muss sagen, das kann er gut verkaufen. Das sind halt alles Demo-Profile, ja? Die gibt's gar nicht, aber...
Before I go to the next profile here, if you notice up here...
Oh, er hat eine Message. Also im Prinzip schreibt er gerade eine Message mit sich selbst.
So I'm going to click it and look who it is. It's Mina. And this is now I can
absolut
now
nicht scripted.
No, I'm a little nervous, guys. What do I say? So if you want to click on her profile here to also show you what her thing was. Okay, so she was a CPP girl, right? Because, you know, I didn't forget that after 2 seconds. All right, let's hit her with a banger first off. Okay. I see you're good at C++.
Was geht hier? Der Kerl hat eine Tinder-Extension für Visual Studio Code programmiert. Ich habe das Video schon gesehen, aber ich fand die Idee geil. Help you to initialize my dangling pointer. Oh, pains, champ.
Alright.
Und jetzt kommt absolut ungeskriptete Antwort, ja.
What's a pointer? Oof. So, if you're ever in a situation where you're talking to somebody,
erstmal gleich wegswipen.
You just feel like you're not really vibing with them, you know? There's this button up here to unmatch,
bam.
And you never gotta see him again.
Mina.
Alright, and you're just done.
Dismissed.
Me and Mina, we're done. Alright, we can keep swiping. Okay, so we got Tori here with just a disgusting theme. No thank you.
Ja, das sehe ich auch so. Also, wenn das Farbschema schon nicht, also Light Theme, das kann ja schon mal gar nichts werden.
Class base fun pineapple. Anyone want to implement my abstract class? I can copy and code Java. What more can you ask?
Das sind solche Paints Champ Dinger hier.
Meh. Interesting theme as well, but it is React code.
Ja gut, React, da muss er ja jetzt drauf like drücken.
I think I'm gonna have to give this a like.
Man darf halt nicht vergessen, das ist halt alles gefaked, ne? Letztendlich sind das alles Demo-Profile und er weiß genau, was kommt. Aber er bringt's gut rüber.
I'm a fan of the theme, but maybe we can work past that. Let's give it a like. And, we got another match with Lauren.
Die hat auch nur drauf gewartet, dass jetzt einer draufklickt, ne?
Okay. Okay, so this was a React girl. Let's pull up her card. Alright, I got a good one.
Was?
Alright, you guys like that one? Well, maybe, are you a guy that'll actually call me back? Alright guys, we're going in for the hook here, alright? This is the right hook.
Das ist so Pains Champ, Alter. I add you to my dependencies. Oh Gott.
Smooth.
Also man muss dem echt da mal Credits geben für das, dass das einfach 1:1 gescriptet ist und er genau weiß, was kommt, bringt er das echt gut rüber, so als wäre es gerade echt live und es geht um was, ja.
Wait, is she gonna respond? I'm just hoping she has a stable reference because I
no mal leaked.
I'm gonna be calling her all the time, you know. But I should go hit her up real quick, so BRB. Alright, I'm back. And I think things went quite well.
Yeah, natürlich, natürlich.
Swiping here, I think you guys get the gist of how it functions. One last thing I think I forgot to mention is you can actually click on the left or right side to just toggle through the code that they have, because they can have more than one snippet. Or you can also hit spacebar if you like keyboard shortcuts. So everything I've shown you so far has been the VS Code extension.
Die Idee finde ich gut. Die Idee finde ich gut. Ich glaube nicht, dass das wirklich sich ernsthaft etablieren wird. Ja, aber die Idee ist gut.
Because I didn't want anyone to feel left out if they don't use VS Code. So I also made an Android and an iOS app for you to use on your phone.
Easy clap.
So let me show you that. Now, 99% of it is the same, but there's one bonus feature and a few quirks I need to show you. So number one, Apple makes me put in an Apple sign-in button here, which is really annoying, but don't actually press this when you see it in iOS. On Android, you're not even going to be
able to see it. Echt? Ist das Policy bei Apple? Man muss Apple Sign-in unterstützen, wenn man Login unterstützt?
But if you see this, don't press it. I'm probably going to shadow ban people.
Oh God, fail. Apple Logik.
I need you to do login with GitHub, because GitHub has all the information. This is like purely for the Apple testers. But anyway, we're going to press that. We're going to sign in. Yep. And bam, we're in. So, you know, same behavior as before. You know, this is Tinder. You swipe left and right, click the buttons. You got that all down. Messaging is here, right? And then over here, we got our profile. And one thing about this is, if we edit the profile, there's a little button down here that says notify me for notifications. I actually probably should have this checked by default. But it's going to actually send you push notifications when you get matches.
Unter der Haube ist das garantiert irgendeine Electron-App oder sowas. Turn off if you don't want that. Vielleicht React, da steht ja so auf React, irgendeine React Native-App vielleicht.
The only other thing I'll say is this defaults to solarized dark, which looks pretty hot in my opinion.
Solarized dark, exquisite.
As well. But do note, I didn't really like make them all look good. Like I just like kind of grabbed the color values from VS Code. So some of them are like a little bit jank, you know, you tell me if you like it or not. Well, you don't have to tell me. You can, you know, if you don't like it, you can just go to GitHub. Oh, that's the other thing I should mention. All this code is on GitHub. You can check it out. You don't like any of it, go make a PR.
Ich meine, allein schon, wenn das noch nicht gereicht hat, wer noch nicht davon überzeugt ist, dass das halt Setup war, die App war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht released. Also er bringt es halt echt gut rüber.
Feels weird. But I mean, that's my own fault, right? But it looks hot and solarized dark. Like, ooh,
excellent.
That looks nice. Anyway, that is the app. It's the same, but better. Sometimes the code is a little bit small on the phone.
Small.
So there's a little magnifying glass here you can do and pinch to zoom if you need to. So have fun. Match people. Lastly, I'd like to thank Dimitri for suggesting.
Wenn ich ja mein GitHub-Login hier im Stream eingeben würde, dann würde ich mich jetzt einfach mal registrieren und gucken, was so drin ist. So, was haben wir als nächstes? Was können wir uns sonst noch angucken? Oh, ich krieg langsam Hunger. Wie lange bin ich schon on? Erst 2 Stunden. Ich habe schon Hunger. Was ist da los? Gar nichts. Doch, da ist auf jeden Fall was los. Ich meine, das Video allein hat schon 140.000 Aufrufe. Das haben garantiert Leute gesehen. Dass man da jetzt irgendwelche hotten Programmiermädels findet, die Chancen würde ich jetzt nicht so hoch ausrechnen. Ja? Das Bad Company 3 Video wäre nice. Okay, gucken wir uns das an. Aber das ist wahrscheinlich eh nur Fake, ne? Also G-Bait. Also, ich wüsste nicht, dass es in Bad Company 3 Leak gegeben hat in letzter Zeit. Put AI in anything.
A bit of news has recently surfaced concerning the next Battlefield game.
Aber ist das nächste Battlefield nicht eh schon confirmed, Battlefield 6?
You know what I always say about these leaks, take them with a pinch of salt, as most of them turn out to be untrue. However, on this long wait for any official news, I think it's only normal to take notice of anything.
Man sieht halt, dass sie das mit Battlefield 5 eiskalt erwischt hat, ne? Weil die nix so wirklich in der Pipeline hatten zum Präsentieren und alles, die haben halt echt damit gerechnet, dass Battlefield 5 so ein Ding ist, was die vier, fünf Jahre Service gamen. Nur hat halt nicht so gut funktioniert. Aber wenn man den Leuten schon vor Release sagt, sie sollen es nicht kaufen, dann sind sie halt selber dran schuld, ja. You can select Battlefield Bad Company 3 in den Streamlabs. Moment, jetzt mal ernsthaft. Das ist doch... Das ist doch kein Leak, Alter. Das hat irgendein Streamlabs-Typ da eingebaut. Vor allem, als hätte Streamlabs irgendeinen Einblick da rein, was DICE macht, oder als würde DICE in irgendeiner Art und Weise Streamlabs einweihen. Also, dass ein Anbieter für Livestreaming-Tools den Game-Namen einfügt, das ist nichts, was man vor Release in irgendeiner Art und Weise da großartig Jahre vorher testen muss.
Anders, a popular Battlefield streamer, recently came across an option in the Streamlabs software that he uses to stream. It allowed him to select Battlefield Bad Company 3 as a game. The software usually gets updated ahead of time, meaning that if a game is releasing, everything is in place beforehand, so the streamers can pick the game and have the proper setup before they stream. To me, this does seem a bit early for this to be updating.
Ja, wenn schon, arbeiten die mit Twitch zusammen, aber nicht mit einem Anbieter für Streaming-Tools, jetzt so lange vor Release. Die werden ihnen im Leben nicht erzählen, so heißt das nächste Battlefield und sonst was, garantiert nicht. Es sei denn, die sind eh schon seit ein paar Jahren mit denen ganz dicke, weil es gibt ja ein paar von den größeren Battlefield-Influencer-Dudes, die wissen ja auch immer im Vorfeld, was Sache ist. Lange bevor das offiziell rauskommt. Deswegen ist es teilweise auch ein bisschen lächerlich, wenn du dann große Channels siehst, die eh schon wissen, was kommt, die dann irgendwelche Spekulationsvideos machen. Oder dann erzählen, nein, diese Gerüchte stimmen nicht, obwohl sie genau wissen, dass sie stimmen und so. Aber gut, musst halt sehen, wo du bleibst, ne?
Have seen it happen in the past. I would say as well that there is a possibility that Streamlabs will update if enough people
populate
a game such as Battlefield 6 or Battlefield
2. Ich hoff ja mal, dass wenn die wirklich ein neues Battlefield mal rausbringen, was taugt, dass dann auch in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer sie es machen, vielleicht ein bisschen Streaming-Integration drin ist. Das wäre schon cool, weil man sieht aktuell, dass halt Battlefield auf Twitch spielt überhaupt keine Rolle.
2021.
Könnte sicherlich ein paar ganz coole Sachen machen.
That could have been what's happened here, but some people do seem to believe.
Wann soll das rauskommen? Ja, frühestens nächstes Jahr und wann wahrscheinlich Ende nächsten Jahres. Da bin ich echt mal gespannt drauf.
Company 3 has been updated legitimately by somebody maybe even as important as EA. The last Battlefield Bad Company game released all the way back in March 2010, so maybe we might be getting a sequel exactly 10 years later. Who knows, the timing does seem pretty much spot on. From my unofficial sources that often drop me tiny bits of information, some of which isn't always correct, but most of it is quite accurate, I am under the impression that we won't be getting a Battlefield Bad Company 3 game, and instead it'll just be the main flagship.
Wir kriegen auch kein Bad Company 3. Das wurde ja vor ein paar Jahren schon geleakt von dem einen Typ, der recht zuverlässig war immer, was das angeht. Und dann hieß es irgendwann auch, es wurde angeblich interne Entwicklung wieder eingestellt. Ich glaube nicht, dass es ein Bad Company 3 gibt. Bad Company 2 ist auch mittlerweile schon zu alt. Viele Leute heute kennen Bad Company gar nicht mehr. Also in Battlefield 6 wird sich auf jeden Fall jetzt erstmal auf initial, allein schon vom Namen her, besser verkaufen als in Bad Company 3.
Title dropped in October 2021. Whatever the case may be though, I'm sure we'll be seeing a lot of speculation videos considering the possibility of a return to the beloved Bad Company series. The footage you see in the background is of course from Battlefield 4. This is where I think we'll be going with the next Battlefield game. It will be more focused on a Battlefield 4 experience with big sandbox maps, lots
of vehicles, haben sie auch schon gesagt.
A ton of the
das haben sie auch schon gesagt.
And really letting players do what they've enjoyed doing in the past and just pretty much cause havoc across the battlefield, whether they're playing as a team or on their own. Back in the day though, Bad Company 2 was renowned for the destructibility factor that it brought into the franchise.
Ich hoffe ja mal, die kriegen das wirklich hin, 2021.
And so allowed players to completely demolish and collapse buildings rather than just destroy the walls. Micro-destruction was also included, allowing small parts of cover to be chipped away rather than the entire sections. This is something that continued in Battlefield, and for me is one of the standout features in the franchise. It's definitely better than pretty much every other FPS game I've played in terms of the destruction, and is certainly adding to my experience when I'm playing, being able to smash parts of a building down shatter windows and watch my badly aimed bullet impact on the wall behind a target.
Ja gut, jetzt erzählt er nur noch im Kreis irgendwas, hat mit Bad Company 3 gar nichts zu tun.
When the wall starts to crumble after it's taken too much punishment.
Aber Dice, was halt mega geil wäre an einem Bad Company 3, wenn es halt ein Bad Company 3 wäre im Geiste von Bad Company 2, ja, dann wäre endlich mal wieder Rush First Class Spielmodus.
We've been talking about how much the next battlefield will focus on destruction and take it.
Ja, das haben sie erzählt. Sie haben erzählt, die Karten werden noch größer, es gibt noch mehr Spieler und Gedöns. Ich weiß nicht, ob das ist, was ich mir wirklich wünschen würde für das nächste Battlefield. Ganz ehrlich, was ich mir wünschen würde, wäre ein wirklich solides Battlefield. Die müssen aus meiner Sicht gar nicht das Rad neu erfinden, sondern einfach es gut umsetzen. Das wird mir schon reichen.
Maybe the two are connected. If DICE do go back to the Bad Company games, I think we can expect to have a wonderful single-player campaign as well. Although the main focus in today's gaming world is online multiplayer, crossplay and a live service.
Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Battlefield 6 gar keine Kampagne hat. Jetzt ohne Mist. Das war zwar immer, haben sie immer riesen angepriesen, aber Black Ops hat's, das letzte Black Ops hat's auch vorgemacht. Muss nicht unbedingt Kampagne sein.
Do love a good old fashioned campaign.
Ja, BF3 Remaster, da ist auch rumgegeistert, aber da muss ich ehrlich sagen, was willst du da groß remastern? Das ist doch top in Ordnung, das spielt halt nur keiner mehr.
And see the seemingly expendable B-Company fight against all odds in some of the trickiest terrain on the planet. It could be very interesting. Maybe Bad Company 3 will be a spin-off game
for the console. Ich habe auch so meine Zweifel, ob die ein gutes Game hinbekommen.
Or it could just be a remake of another game or even just a placeholder name as we await news on the next Battlefield.
Und hoffentlich fangen sie nicht wieder mit so einem Scheiß an, wie wir brauchen ein Battle Royale oder sowas. Battlefield ist schon genug Battlefield, ja, also das braucht kein Battle Royale oder sonst was. Das ist schon für sich genug, ja. Ein Firestorm spielt ja nun wirklich auch kein Mensch mehr.
2021. What do you think? Let me know down in the comments. Just a short one today as we take a look at
any Battle Royale ist doch schon wieder tot. Also wenn ich auf die meistgeschauten Spiele auf Twitch gucke, ist das alles andere als tot.
Good news that is coming through. I'll keep you updated with anything else that I hear. Thanks for watching.
Battlefield Auto Chess. Wie würde das denn aussehen in Battlefield Auto Chess?
Catch you in the next video.
Ich versuche mir gerade wirklich vorzustellen, wie ein Battlefield Auto Battler aussehen würde. Commander, ja, das wäre mir jetzt persönlich nicht so wichtig. Ich fände ja nices Infanterie-Gameplay auf jetzt nicht. So Riesenkarten, die sich gut in Rush spielen lassen. Gut, ja, mal schauen. Mit den Kampagnen-Chars, die kämpfen dann für dich. Hey, das wäre doch was. Man könnte so einen Pokémon-Style-Battlefield machen. So Train Your Soldier. Du, das ist quasi so ein RPG. Du kannst quasi irgendeinen Bot ausbilden, der für dich spielt. Gab's das nicht mal bei irgendeinem Need for Speed? Gab's nicht mal bei irgendeinem Need for Speed so einen AI-Driver, den man ausbilden konnte, was sie als super krass Feature verkauft haben? Ein Boomer-Shooter. Ich weiß nicht, ob ich das Video jetzt gucken will. Leute, ich hab mega Hunger. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt schon Schluss machen, was esse. Ich hab Hunger as fuck, ey. Ich glaube, ich mache jetzt schon Schluss und mache nachher Steuererklärung. Ich muss unbedingt Steuererklärung machen. Und wenn ich wieder stream bis 14:30 Uhr, dann habe ich wieder keinen Bock, irgendwas zu machen. Gab's bei Carbon? Kann sein, ja. Leute, ich mache jetzt Schluss, ich mache nachher Steuererklärung. Ich esse jetzt was, dann mache ich Steuererklärung. Ich habe keinen Bock, aber ich muss das machen. Leute, wir sehen uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Stream. So, bis dann. See you. Steuererklärung on stream, lol, weh. Nee, garantiert nicht. Bis dann.